Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt eine Frau, die ich für ihr berufliches Wirken schon seit langem bewundere. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Anne Brauhilker.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Brauhilker, Sie sind Juristin, haben mehr als 20 Jahre lang für die Staatsanwaltschaft Köln gearbeitet, bevor Sie 2024 auf eigenen Wunsch aus dem Staatsdienst ausgeschieden sind. Heute sind Sie Vorständin bei der Bürgerbewegung Finanzwende und für den Bereich Finanzkriminalität zuständig. Ist es eigentlich schon oft vorgekommen, dass Sie sich gedacht haben, Mensch, wäre ich doch bloß im Staatsdienst geblieben?
Nee, das nicht. Obwohl ich immer gerne Staatsanwältin war, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Aber mein jetziger Aufgabenbereich, der völlig anders ist. Es ist völlig andere Menschen, mit denen ich in Berührung komme, ganz andere Aufgabenstellungen. Aber den finde ich auch sehr spannend.
Ja, und Sie haben jetzt auch ein Buch geschrieben, wo beides in gewisser Weise zusammenkommt. Das ist im Heine Verlag erschienen und heißt Cum-Ex Milliarden und Moral, warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt. Da ist im Haupttitel dieser sperrige Begriff Cum-Ex und damit nicht genug. Im Buch selber taucht dann auch noch Cum-Cum auf. Sie können das wahrscheinlich inzwischen im Schlaf aufsagen, aber würden Sie für alle Menschen, die sich hinter diesen Begriffen nicht so richtig viel vorstellen können, erläutern, worum geht es da und warum ist das ein Problem?
Ja, also Cum-Cum und Cum-Ex sind sogenannte Tax Trades. Das ist ein Begriff aus der Branche, den die Branche so nutzt. Und das Problem daran ist, dass diese beiden Strategien festes Geschäftsmodell von Banken sind. Und das noch größere Problem ist, dass der Profit auf Steuerschäden, also auf unseren Steuergeldern basiert. Das zielt nämlich einzig daraus ab, sozusagen aus den Steuergeldern Profit zu schlagen. Diese beiden Strategien, die sind hintereinander geschaltet in der Regel, also gehören zusammen. Und der Grundgedanke ist der, dass auf die Dividende, die einmal im Jahr ausgeschüttet wird, Steuer anfällt, nämlich sogenannte Kapitalertragssteuer. Und die müssen manche zahlen und manche nicht. Und die, die das zahlen müssen, finden das doof und wollen das gerne vermeiden. Das ist die Ursprungsidee dahinter. Also 2/3 der deutschen Aktien sind den Rest des Jahres in der Hand von sogenannten Steuerausländern. Das können große US-Pensionsfonds sein, das können auch Staatsfonds sein. Und die müssten, wenn die Dividende gezahlt wird, die Steuer zahlen. Wie gesagt, finden die doof und verschieben dann nur für diesen Zeitpunkt, das können ein paar Sekunden sein, das kann ein Tag sein, also nur für diesen relevanten Zeitraum, wo das Finanzamt drauf guckt, verschieben sie die Aktien zu jemandem hin, zu einem Unternehmen hin, was von der Steuer befreit ist. Es gibt so ein paar Steuerbefreiungsstände, die haben andere Hintergründe und die werden ihr quasi zweckentfremdet, um eben diesen Effekt zu erreichen. Ne? Also man schiebt dann die Aktien zu diesem Zeitpunkt, wo das Finanzamt guckt, auf jemanden, der die Steuern nicht zahlen muss, zum Beispiel ein deutscher Investmentfonds. Und der sagt dem Finanzamt dann nicht, dass er die Aktien jetzt nur für ein paar Tage hat, manchmal sogar nur für ein paar Sekunden, sondern sagt, liebes Finanzamt, SAP oder wer auch immer, hat ja schon Steuer an dich abgeführt und die hätte ich gern zurück, weil ich bin ja steuerbefreit. Und Finanzamt kennt die ganzen Hintergründe nicht, ne, und sagt, ja okay, dann kriegst du die Steuer zurück. So, das ist Schritt 1. Also diese sozusagen den Gewinn teilt man sich dann auf.
Ist so ein bisschen wie das Hütchenspiel, kommt einem das vor, oder?
Ja, das ist eigentlich noch relativ strukturiert. Ja. Also diese Richtung sozusagen in Richtung, so Investmentfonds, aber manche Banken sind auch steuerbefreit, die ist eigentlich ziemlich klar. Ne? Mhm. Alle Aktien kommen von sonst woher nach Deutschland rein zu diesen steuerbefreiten Entitäten. Und so, da das Ganze ja nur so kurz stattfindet und Rest des Jahres sollen die Aktien wieder dahin, wo sie vorher waren, nennen das Insider Dividend Holidays. Mhm. Also die Aktien sind nur so auf Stipp wie die in Deutschland. Und da die Aktien jetzt aber sozusagen gerade auf Besuch in Deutschland sind, hat man sich überlegt, naja, was einmal geklappt hat, klappt ja vielleicht auch zweimal. Das heißt, man kann die gleichen Aktien, die man einmal schon dem Finanzamt präsentiert hat, nochmal präsentieren. Und das ist dann das Cum-Ex-Geschäft. Man nimmt also, nachdem man einmal beim Finanzamt schon die Steuern wieder zurückgefordert hat, nimmt man jetzt die Aktien und verschiebt den über einen Leerverkäufer zum Cum-Ex-Erwerber. Das ist wieder das Gleiche, vielleicht wieder ein Investmentfonds, ne? Und der sagt wieder, liebes Finanzamt, ich bin ja steuerbefreit, gib mir die Steuern zurück. So, Finanzamt weiß auch nicht, dass das die gleichen Aktien sind, die sie schon mal präsentiert worden sind und kennt auch nicht dann diese Verschieberei über den Leerverkäufer zum Cum-Ex-Erwerber und zahlt nochmal aus. Und schlussendlich wird eben alles wieder zurückgewickelt und die Aktien sind wieder dann bei den Steuerausländern, wo sie vorher auch waren. Und um dem Ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, kann man dieses nachgeschaltete Cum-Ex-Geschäft, was also nach dem Dividendenstichtag stattfindet und nochmal präsentiert wird, das kann man ja, ich will fast sagen, beliebig oft machen. Also zumindest 4-5 Mal machen. Und das ist dann wie so ein Flipper-Automat, ne? Immer wenn die Aktien beim Investmentfonds ankommen, macht's bling und dann zahlt das Finanzamt wieder aus. Also das kann man sich schon vorstellen, dass es riesen Schäden verursacht hat.
Also jemand hat auch dafür mal das Bild gebraucht. Das ist so, als würde man eine Pfandflasche zurückgeben und sich den Pfandbon dann gleich mehrmals auszahlen lassen.
Ja, genau. Ne? Also die Aktien werden halt einfach mehrfach präsentiert und das weiß das Finanzamt alles nicht, weil Aktien so aussehen wie Geld. Ne? Die haben jetzt keine Markierung und Geld sind ja auch Gattungsschulden, so ein netter Jurist das. Ne? Also jedenfalls kann das Finanzamt das nur erkennen, wenn es eben sich noch weitere Angaben geben lässt. Und Stand jetzt muss man eigentlich wenig vorlegen, um Steuern erstattet zu bekommen und deswegen sieht das Finanzamt das nicht.
Es gibt, das muss man, glaube ich, nochmal ganz klar feststellen, einen Bereich der Finanzbranche, der eigentlich nur darauf ausgerichtet ist, Steuergeld zu erbeuten. Also Steuergeld ist ja letztlich unser aller Geld, Geld, mit dem man sehr viele sinnvolle Sachen anstellen könnte.
Richtig, besonders ärgerlich ist, dass es das Geld ist, was wir, also die Steuern, die wir gezahlt haben, ne?
Ja.
Die fließen dann eben in kriminelle Kanäle und was wir anfangs gar nicht wussten, sondern sich erst später herausgestellt hat, weil wir Insider aus der Branche vernommen hat, welche Ausmaße das tatsächlich angenommen hat. Also dass es da eine regelrechte Industrie gibt, das Wort Industrie stammt von einem dieser Insider. Also es ist richtig ein festes Geschäftsmodell, was jetzt auch nicht nur in Deutschland ist, sondern weltweit wird das betrieben. Europa ist stark betroffen, aber insbesondere Deutschland, weil wir ein großer Wirtschaftsstandort ist, ne, unsere Dividenden dick sind und so. Also das sehr attraktiv für diese Täter und weil wir, wie manche andere Staaten auch, ganz besonders wenig auf unser Steuergeld Acht geben. Und das ist für die Täter besonders attraktiv. Ne? Das Entdeckungsrisiko ist bei uns ganz gering.
Auf wie hoch, auf welche Höhe wird die Schadenssumme ungefähr geschätzt?
Also es gibt eine Schätzung von Professor Spengel von der Uni Mannheim, der auch Sachverständiger im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss 2016 schon war. Und der schätzt den Schaden bei Cum-Ex auf etwa 10 Milliarden Euro insgesamt gesehen und bei Cum-Cum, also das vorgelagerte Geschäft, noch dreimal so hoch, also auf 28,5 Milliarden Euro. Und dabei ist er sehr vorsichtig vorgegangen. Also er hat zum Beispiel als Grundlage genommen, dass das nicht jeder macht, der einen Anreiz hätte. Das ist nicht das, was unsere Kronzeugen uns erzählt haben. Die haben uns erzählt, das macht eigentlich jeder. Also deswegen glaube ich, dass das eine sehr vorsichtige Schätzung ist. Aber ich meine, das sind ja auch schon Riesensummen. Ne?
Ja.
Also 40 Milliarden knapp. Also das hätten wir, glaube ich, alle gerne wieder.
Ja, da kann man viele sinnvolle Sachen mitmachen. Nun schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Sie um das Steuerrecht eigentlich für einen großen Teil Ihrer Karriere Ihren Bogen gemacht haben. Wie kam es dann dazu, dass Sie mit diesem Themenkomplex auf einmal zu tun hatten?
Ja, in der Behörde war eine Stelle frei und die musste besetzt werden und der Andrang hielt sich in Grenzen und ich war dran, um mal wieder die Stelle zu wechseln. Das machen Behörden so, die haben so ein Rotationsprinzip, da muss man immer regelmäßig mal wieder woanders hin. Ja, und dann fielen die Augen meiner Vorgesetzten auf mich und da musste ich dahin. Ich habe noch ein bisschen gestrampelt und habe gesagt, aber ich habe doch gar keine Vorkenntnisse, aber das half alles nichts. Ich wurde dann dahingesetzt. Ja, und dann habe ich, also wie gesagt, ich hatte vorher gar nicht Steuerrecht im Studium gehabt oder auch so in der beruflichen Praxis nicht weiter, sondern hatte mich ja auf Strafrecht fokussiert und auf das, was Staatsanwälte so üblicherweise tun, ne? Diebstahl, Betrug, Erpressung, solche Sachen. Und dann habe ich aber bei dieser Stelle schnell gemerkt, Mensch, das sind ja eigentlich auch organisierte Betrugsmodelle. Das ist ja gar nicht so wesentlich anders als vorher auch. Nur die Täter verhalten sich völlig anders. Also die Täter gehen natürlich noch viel professioneller vor, weil sie eben sehr viel Ressourcen zur Verfügung haben, die Taten zu verschleiern. Die holen sich zum Beispiel regelmäßig Rechtsgutachten, ne, die mehrere hundert Seiten lang sind, um mit wirklich unglaublich langen Sätzen und vielen Fremdwörtern so zu suggerieren, dass wäre jetzt irgendwas Hochkompliziertes, ne? Und vor allen Dingen, wenn sie erwischt werden, dann muss man eigentlich Einsicht mit der Lupe suchen. Geständnisse gibt es auch wenig. Das ist auch anders als in anderen Kriminalitätsbereichen. Gerade bei Wirtschaftsstraftätern ist nicht nur mein Eindruck, sondern sagt die Wissenschaft auch, besonders stark ausgeprägt, dass die eben nicht geständig sind und auch nicht einsichtig sind. Und sie haben natürlich auch da wieder Ressourcen, um sich eben teure Anwaltsteams zu leisten, die dann das machen, was von ihnen erwartet wird, nämlich wie Gegenwind. Das heißt, das fand ich eigentlich so den Hauptunterschied, gar nicht mal so, was die Taten antrifft, sondern einfach, wie professionell das Ganze ausgeführt ist und was da für ein Gegenwind entfacht wird, wenn man sie dann doch entwischt.
Ja, Sie haben sich durch Ihre Ermittlungen mit dem vielleicht mächtigsten Gegner angelegt, mit dem man sich anlegen kann, nämlich der Finanzbranche. Was macht denn die Macht dieser Branche aus? Also sie hat Geld, okay. Aber gibt es darüber hinaus weitere Faktoren, die diese besondere Macht ausmachen? Also ich war zum Beispiel überrascht, in Ihrem Buch zu lesen, dass die Top 10 Akteure der Finanzlobby 2024 mehr Geld für Lobbyarbeit ausgegeben haben als die größten Akteure der Auto- und Chemielobby zusammen.
Ja.
Und da denkt man ja irgendwie, Deutschland, das Autoland, die Chemieindustrie gehört, ja, was den Industriestandort Deutschland angeht, ja auch so zu den identitätsstiftenden Branchen. Und jetzt kommt da die Finanzbranche und kann so viel mehr investieren in Lobbyismus.
Ja, also Geld haben sie. Und das bringen sie auch auf die Straße. Ne? Also sie können natürlich einmal in den konkreten Verfahren Gegenwind entfachen, jetzt sowohl in den steuerlichen Verfahren, also bei der Betriebsprüfung zum Beispiel, als auch in Strafverfahren, aber eben auch im politischen Bereich. Das ist ja das, was sie ansprechen. Und da sieht man am Lobbyregister, da hat die Finanzwende jedes Jahr das seit Bestehen das Lobbyregister ausgewertet und jedes Jahr ist das gleiche Bild. Die Top 10 der finanzstärksten Einträge, die gehen immer komplett an die Finanzlobby. Also nennen wir Bankenfonds und ihre Versicherungen. So, das heißt, die geben wahnsinnige Budgets aus, um eben ihre Interessen durchzusetzen, ihre profitgeleiteten Interessen. Und das machen sie sehr geschickt. Die gehen natürlich nirgendwo hin und erzählen, also mit Steuerhinterziehung verdienen wir wahnsinnig viel Geld und wir würden das gerne weitermachen. Ne, das ist natürlich wenig erfolgsversprechend und deswegen gehen sie da sehr geschickt vor, ne, und haben eine Reihe von Narrativen am Start, also Erzählungen, die erstmal plausibel klingen, aber einfach total falsch sind und auch in der Regel das Problem verharmlosen und einen ablenken wollen, ne? Auch Sachen umdeuten. So, und das ist besonders gefährlich in diesem Bereich, weil ja die wenigsten Politiker Kapitalmarktexperten sind. Mhm. Also müssen sie ja auch nicht sein. Ne? Aber da, wo es jetzt fachlich kompliziert geht, wo es sozusagen weggeht von den Bereichen, in denen man sich so natürlicherweise irgendwie von Haus aus auskennt, da ist man natürlich umso gefährdeter, dass man eben diesen Narrativen auf den Leim geht. Und die kommen eben auch wirklich mit Übermacht auf einen zu. Ne? Also jetzt aktuell ist es so, dass wieder diese Top Ten haben wir wieder ausgewertet, weil wieder komplett die Finanzbranche, also die Top Ten der stärksten Lobbyeinträge. Und alleine diese Top Ten, es gibt natürlich noch viel mehr, ne? Aber alleine diese finanzstärksten Einträge zeigen schon auch, wie viele Personen da so rumlaufen im politischen Berlin. Also hier jetzt konkret 456 LobbyistInnen. Wow. Und wenn man sich vorstellt, wen wollen die denn so sprechen? Ja, zum Beispiel die Mitglieder des Finanzausschusses und das sind 42. Mhm. Das heißt, die können nicht nur Manndeckung machen, die können zehnfache Manndeckung machen. Und da kann man sich schon vorstellen, was die sozusagen auch einem Redeschwall ausgesetzt sind, ne? Und in einem fachlich sehr komplizierten Bereich, ne, wo sich man eben vielleicht auch unsicher ist, ne? Und da ist es eben, da fällt es oft auf fruchtbaren Boden. Und deswegen braucht man da eben unbedingt ein Gegengewicht, ne? Eine Stimme, die sagt, Moment mal, also das ist jetzt mit den Fakten nicht so in Einklang zu bringen und so weiter. Also da ist wichtig, dass man da eben auch gegenhält.
Von der Fußballmetapher fühle ich mich sehr abgeholt. Eines der Narrative, die Sie erwähnt haben, besteht ja darin, den Leuten weiszumachen, dass die Materie so unglaublich komplex sei und dass Normalsterbliche die eigentlich nicht verstehen können. Können Sie sich erinnern, Sie haben ja gesagt, Sie hatten keine Vorerfahrung mit Steuerrecht. Können Sie sagen, gab es irgendwann einen Moment, wo Ihnen klar wurde, das ist ein Trick? Also eigentlich kann man es schon verstehen, wenn man sich da reinkniet? Oder war das eher so, kam das so allmählich?
Nee, das war mir eigentlich relativ früh schon klar. Also ich habe natürlich auch schon vorher Steuerhinterziehungsfälle bearbeitet, auch gerade große. Das heißt, ich war eigentlich so mit den Methoden der Gegenseite schon vertraut. Ne? Also dass sie mal ganz bewusst einschüchtern wirken wollen, ne? So fachliche Arroganz eben vor sich hertragen, immer einem suggerieren wollen, dass sie einem weit überlegen sind. Also diese Methodik, die kannte ich natürlich schon. Und mir war aber gerade bei Cum-Ex ganz besonders aufgefallen, dass es in den sogenannten Fachzeitschriften, den juristischen sozusagen eine Flut von Aufsätzen gab. Das war jetzt nicht von Anfang an klar, wo das alles herkam. Das hat sich später herausgestellt, dass das tatsächlich auch entweder direkt Cum-Ex-Akteure waren oder aber von Cum-Ex-Akteuren sozusagen angesprochene, ja, Professoren, ne, die teilweise dafür auch Geld gekriegt haben, sehr viel Geld. Also sie haben vorher Gutachten erstellt, das sind natürlich immer Parteigutachten, das ist dann auch klar, ne? Aber wenn man eben den Gegenstand eines Parteigutachtens, für das man Geld bekommen hat, als wissenschaftliche Arbeit verkauft, ne, in Fachzeitschriften und damit ja suggeriert, dass man sozusagen ergebnisoffen wissenschaftlich sich betätigt hat, dann ist das natürlich, ja, schon ein bisschen manipulativ an der Stelle. Und deswegen fordern wir übrigens auch, dass man da Transparenzhinweise verpflichtend macht. Ne? Weil in der juristischen Literatur, anders als in anderen Fachbereichen, gibt es auch keine Fachkontrolle. Da kann im Grunde genommen jeder publizieren in diesen Fachzeitschriften. Ne? Das ist ja durchaus im medizinischen Bereich oder im naturwissenschaftlichen Bereich anders. Da guckt dann so ein Komitee drüber. Das ist bei Jura nicht. Da kann erstmal jeder publizieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, als ich angefangen habe mit Cum-Ex, das war so etwa im Jahr 2013, 14, als ich dann auch mal geschaut habe, was dazu so veröffentlicht wird, da erwartete mich eine Flut von Aufsätzen. Das war schon ungewöhnlich. Und die lauteten auch alle gleich. Da ging es eigentlich gar nicht ums Juristische, sondern da wurde eigentlich ein bestimmtes Bild versucht zu vermitteln. Also es hat überhaupt nichts mit Steuern zu tun, wurde da langwierig ausgeführt, sondern dann wurden so Fantasiebegriffe immer installiert, ne? So Marktineffizienzen. Ne? Und es wurde so ganz ausführlichst erklärt, was das denn für Marktineffizienzen sein sollen und so weiter. Und das klingt natürlich auch erstmal irgendwie wissenschaftlich, weil wir alle sind ja auch nicht Börsenhändler, ne? Also Staatsanwälte jedenfalls typischerweise nicht. Dann habe ich aber mal Ökonomen gefragt, wir haben bei der Staatsanwaltschaft zum Beispiel Wirtschaftsreferenten, die eben uns helfen in den Wirtschaftsstrafsachen, auch beim Landeskriminalamt gab es solche, ne? Und die haben sich totgelacht. Mhm. Also die haben gesagt, ja, das wäre ja praktisch, ne? Wenn einmal im Jahr immer so die Gewinne vom Himmel fallen, aus Marktineffizienzen, ne? Das wäre doch schön, ne? Und dann fragt man sich natürlich auch, warum macht das nicht jeder? Mhm. Also und sagen wir mal so, wir haben ja alle irgendwie gelernt, wenn der eine gewinnt, muss das ja auch irgendwo herkommen. Wer ist denn der auf der anderen Seite, ne? Also von daher, wenn man da ein bisschen genauer drauf guckt, dann macht das schon viel weniger Sinn. Aber das ist eben auch der Punkt, ne? Bei oberflächlichen Drüberschauen kann man sich schnell einschüchtern lassen durch die vielen Worte, durch die komplizierten Worte, durch eine Materie, die man gar nicht versteht und die da im Übrigen ja auch nicht drauf angelegt ist, dass man es versteht. Das soll ja gerade verwirren, ne? Mhm. Und das ist genau, da wollen die einen haben, ne? Dass man das nicht hinterfragt. Und das, was ich da so erlebt habe, das ist, glaube ich, zu verallgemeinern. Weil ich es auch frappierend fand, dass über Jahre, jedenfalls in der Anfangszeit, fast gar nichts über Cum-Ex in den Medien zu lesen war. Mhm. Obwohl das ja sogar schon 2016 einen Untersuchungsausschuss gab auf der Ebene. Das ist fast, also ist der Untersuchungsausschuss, über den am wenigsten berichtet worden ist. Und ich denke, dass da ähnliche Mechanismen gegriffen haben. Also, dass dieses Narrativ, das als wahnsinnig kompliziert, dass sich das ganz schön verfestigt hat. Und ich finde es auch heute schade, dass viele Medienberichte, ob es nun Filmchen sind oder also Dokumentationen oder kurze Einspieler oder eben auch Zeitungsartikel, die fangen meistens wirklich mit dem Thema Kompliziertheit an. Also das fängt schon so an, es ist ja wahnsinnig kompliziert. Und dann folgt noch irgendwie eine komische, total verwirrende Skizze, wo man auch nicht draus schlauer wird, noch nicht mal ich verstehe die. Und ich denke mir jetzt so, wenn man als Leser sowieso schon fremdelt mit dem, ne, Steuerrecht, weil man ja immer das Gefühl hat, man kennt sich da nicht aus und das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man sich irgendwo nicht auskennt. Und dann fängt der Zeitungsartikel genau damit an. Jetzt wird's kompliziert, ja. Ne? Und dann kommt noch so eine komische Grafik. Also das, glaube ich, hat einen wirklich davon abgehalten, also mit einem habe ich die Öffentlichkeit davon abgehalten, aber ich glaube auch Journalisten davon abgehalten, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und das ist natürlich total gefährlich. Also wenn man das nicht hinterfragt, was einem da so präsentiert wird von denen, die auf unsere Kosten Geld verdienen, dann klammert das ja sozusagen ganze Bereiche aus der öffentlichen Diskussion aus. Also das ist wirklich gefährlich. Und das war mir natürlich anfangs nicht so klar, diese Mechanismen, aber so rückblickend, ja, kann man die eigentlich schon ganz gut sehen, was so die Methoden war, um ja sich die Presse vom Leib zu halten, die Öffentlichkeit vom Leib zu halten, ne? Und sicherlich auch Politikern zu suggerieren, dass das keine Themen sind, mit denen sie beim Wähler punkten können. Mhm. Ne? Wenn gesagt wird, das ist so super kompliziert, das versteht eh der Wähler nicht oder so, ne? Dann ja, wird man vielleicht andere Themen. Ne? Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das eine Methode ist, um uns sozusagen aus der Diskussion, aus der öffentlichen Debatte rauszuhalten. Und das sollte man sich nicht gefallen lassen, sondern man sollte da kritisch bleiben und wirklich mal Fragen stellen. Ja, was soll das denn heißen, dieses Schlagwort, ne? Marktineffizienz, erklär mir das mal. Mhm. Und zum Glück habe ich das immer so gehalten, also natürlich auch, weil ich schon lange Staatsanwältin war. Ich habe immer diese Fragen gestellt. Ja, das ist mir nicht einleuchten, ne? Erklären Sie das mal. Und bei vielen, also zum Beispiel in Vernehmungen habe ich das gemacht und dann fiel dann vieles auch einfach in sich zusammen, wie so ein Soufflé, ne? Also da war dann also erst so ein Schutzschild aufgebaut, aber wenn man das jetzt hinterfragt, dann fällt das halt auch ganz schnell zusammen. Und dann offenbart sich der Kern, der ja heute klar ist, weil diese Fälle ja auch vor Gericht waren, dass es rechtlich eigentlich überhaupt nicht schwer ist. Das war also überhaupt nicht schwer. Ne? Das war ganz klar die Rechtslage. Das, was kompliziert war, war diese Fälle aufzuklären, weil die Protagonisten im Wesentlichen im Ausland saßen und es für deutsche Behörden total schwierig ist, im Ausland zu ermitteln. Die Befugnisse hören eigentlich an den deutschen Grenzen auf und das ist natürlich schlecht, weil Wirtschaftskriminalität typischerweise grenzüberschreitend ist. Also das war das die Herausforderung, das Problem, nicht die rechtliche Seite.
Ja, und alleine die Ermittlungen und ihr Vorgehen, wie sie zum Beispiel da eine internationale Razzia orchestriert und geplant haben, heimlich, still und leise, ohne dass die Betroffenen was davon mitgekriegt haben. Allein dafür lohnt sich die Lektüre des Buches schon. Da will ich auch gar nicht zu viel spoilern. Ich würde gerne nochmal das aufgreifen, was Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich zwei Ebenen der Auseinandersetzung. Das eine ist die fachwissenschaftliche Ebene. Das fand ich ganz interessant. Also, dass man es da nicht nur mit einem Gegner zu tun hat, der wahnsinnig reich ist und sich vielköpfige Anwaltsteams leisten kann, sondern dass dieses Gegenüber eben auch Teile der Wissenschaft für sich einspannt. Und der zweite Punkt, da würde ich nochmal für einen Moment verharren, auch die Medien. Sie erwähnen das Schlagwort Litigation PR. Mhm. Was verbirgt sich dahinter und haben Sie das bei Ihren Ermittlungen auch zu spüren bekommen?
Ja, absolut. Also die deutsche Übersetzung ist strategische Rechtskommunikation und es geht darum, dass man durch die Beeinflussung der öffentlichen Meinung hofft, dass das sozusagen rückstrahlt auf den juristischen Fall. Also durch die Beeinflussung der Öffentlichkeit soll auch der juristische Fall im eigenen Interesse gelöst werden, also im Interesse des Mandanten. Das kommt aus den USA und ist irgendwann auch zu uns rübergeschwappt. Und heutzutage ist es tatsächlich so, wenn man sich nur mal Webseiten von renommierten Strafverteidigern anguckt, dann ist überall der Hinweis darauf, dass sie entweder in-house Litigation PR machen oder aber mit einer Kanzlei zusammenarbeiten, die das machen. Also das ist heute die Regel und nicht die Ausnahme, dass das passiert. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass man ja zum Beispiel Medienkampagnen fährt. Ne? Also das gibt es natürlich von bis. Wenn man jetzt auf Websites von solchen Kanzleien surft oder so, dann steht da natürlich mal nur ganz harmlos, dass sie die Medien dann die Hintergründe erklären. Ne? Da ist natürlich überhaupt nichts gegen einzuwenden, weil man natürlich die juristische Sprache, die ist schon ein bisschen drollig und die muss man manchmal einfach übersetzen. Das kann natürlich nicht schaden, ne, dass man das macht, aber so wie ich es erlebt habe, geht das meistens noch ein paar Schritte weiter, sondern dann geht es auch wirklich darum, Bilder zu malen. Ne? Also im Grunde genommen den ganzen Manipulationsapparat anzuschmeißen, den man sonst auch im politischen Raum nutzt, ne, mit seinen Narrativen. Und ich habe das in den Verfahren, in den Cum-Ex-Verfahren eben häufig erlebt. Das ist jetzt gar nicht nur mir so gegangen, sondern auch anderen StaatsanwältInnen, die große Verfahren hatten, dass einfach die Ermittler diskreditiert werden. In dem Fall ich. Ne? Aber durchaus auch mal andere. Also das sieht man auch in anderen großen Strafverfahrenskomplexen, dass dann die StaatsanwältInnen angegriffen werden oder auch manchmal die Ermittlungsführer oder so. Also die werden dann versucht, unglaubwürdig zu machen. Also in meinem Fall ist immer wieder Strafanzeige gegen mich erhoben worden und das ist dann sofort medial auch ausgebreitet worden, um eben Raum zu haben, um dann seine ganze Empörung über die angeblich völlig übertriebene Kriminalisierung, ne, und Recht, das also Recht, der Rechtsstaat sei in Gefahr und so. Und das wäre, also manche haben sich so reingesteigert, dass sie sogar von politischer Verfolgung sprachen, ne. Also da ist man nicht schüchtern in der Wortwahl. Und das ist natürlich dann für Beamte auch eine unangenehme Sache, ne? Also wenn man so öffentlich angegriffen wird, wir dürfen ja nicht sprechen. Wir dürfen ja wenig dazu sagen in der Öffentlichkeit, weil wir dem Dienstgeheimnis unterliegen. Und auch zum Beispiel, wenn es sich noch um laufende Prozesse handelt, soll ja auch keine Vorverurteilung des Täters erfolgen. Deswegen machen Gerichte und Staatsanwaltschaften, auch Polizeibehörden in der Regel ganz wenig Pressearbeit nur. Mhm. Also wenn überhaupt, ist man da ja ganz, ganz vorsichtig, gibt nur so ein paar dürre Worte raus oder so. Und deswegen ist auch da ein Ungleichgewicht. Ne? Also die anderen haben das für sich erkannt, dass es medial natürlich interessant ist, wenn eben ja Gossip erzählt wird oder wenn ja Menschen in schlechtes Licht gerückt werden. Ne? Das sozusagen lenkt ab vom Fall und ist ja vielleicht irgendwie interessant. Ne? Für Medien ist es auch viel einfacher, über die Frisur oder über sonst was zu erzählen, als über den Fall, der da vor Gericht verhandelt wird. Ne? Also von daher ist das, finde ich, mittlerweile ein fester Bestandteil von, gerade von Wirtschaftsstrafsachen, wo eben einfach finanzielle Ressourcen bestehen, auch dieses Tool zu nutzen. Und deswegen ja fast Alltag. Und ja, das ist, finde ich, keine schöne Entwicklung. Und das muss man aber auch einfach wissen, zum Beispiel, wenn man in der Medienbranche ist, dass es eben solche Strategien sind. Deswegen kann man sich immer noch überlegen, ob man da Teil sein möchte oder nicht.
Mhm. Und Sie können sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, als Staatsdienerin letztlich gar nicht so richtig wehren auf breiter Front.
Ja, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit.
Ja.
Also es werden dann Strafanzeigen erstattet. Also ich weiß gar nicht, wie viele Strafanzeigen ich bekommen habe. Wenn da jetzt ein Jurist draufschaut, dann sieht er sofort, naja, das sind immer die gleichen Textbausteine. Das ist immer irgendwie Rechtsbeugung und Nötigung und Verfolgung Unschuldiger. illegal. Das sind so die üblichen Sachen und dann wird sich immer empört, dass man doch völlig unschuldig ist und so. Da steht natürlich nicht drin, dass man, was weiß ich, im Verfahren zum Beispiel, ist ein typischer Move von Staatsanwaltschaften, dass sie durchsuchen. So, und natürlich kann man sich gegen diesen Durchsuchungsbeschluss wehren. Also den kann man rechtlich überprüfen lassen und das machen die natürlich auch alle. So, wenn bei den rechtlichen Überprüfungen rauskam, nee, der ist schon in Ordnung, weil da besteht halt strafrechtlich ein Anfangsverdacht, ne? Das heißt, die Staatsanwaltschaft darf tätig werden und der ist auch sonst in Ordnung und so weiter. Und dann wird aber trotzdem eine Strafanzeige erstattet. Das ist natürlich jetzt mit den Fakten nicht in Einklang zu bringen, aber die Fakten stehen da ja auch nicht drin in der Strafanzeige, sondern steht nur drin, ne? Völlig übertrieben und völlig abwegig und so weiter und weiß ich nicht, vor den Augen der Frau und auch was dann immer so an emotionalisierenden Ausführungen dann noch reingebaut wird. Also dazu äußern sich Staatsanwaltschaften in der Regel nicht. Natürlich prüfen sie die Strafanzeige und das wird dann meistens überhaupt nicht, also es gibt gar keinen Anfangsverdacht, sodass sie auch nicht aufgenommen, werden gar keine Ermittlungen aufgenommen. Aber auch das wird meistens medial nicht berichtet, sondern die Behörden machen so ihren Job, aber diese Komponente der Öffentlichkeitsarbeit machen sie in der Regel nicht. Es gibt so ein, zwei Behörden in Deutschland, die das ab und zu mal machen, aber in der Regel machen das Behörden und Gerichte und Polizeistationen nicht, ne? Das heißt, wahrnehmbar für den Leser in den Zeitungen ist auch da meistens halt nur eine Seite.
Sie haben viele Ihrer Ermittlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Täter sind verurteilt worden, viele Verfahren laufen auch noch. Ich will, wie gesagt, was jetzt die Ermittlungen selber angeht, nicht zu viel spoilern. Aber mich würde interessieren, gab es Momente, wo Sie gedacht haben, jetzt könnte das Ganze zu meinen Ungunsten kippen, jetzt könnte irgendwie das ganze Verfahren zusammenbrechen und die Gegenseite gewinnt. Gab es solche Momente?
Nee, eigentlich nicht. Dazu war die Beweislage zu gut. Also solche Momente hatte ich durchaus in meinen anderen Verfahren früher,
ja. Wenn
die Beweislage eben nicht gut war aus irgendwelchen Gründen, weil man nicht richtig Ressourcen hatte oder irgendein Fehler passiert ist oder so. Das passiert natürlich auch schon mal, ne? Und wenn das dann erst vor Gericht auffällt, so eine Situation hatte ich mal, dass erst bei Gericht auffiel, dass irgendwelche Unterlagen, die wichtig waren, aber irgendwie nicht zur Akte genommen worden sind von dem Ermittler, weil dem das nicht klar war. Und das hat sich natürlich der Verteidiger bis ganz zum Schluss aufgespart. Das hätte man sich auch vorher erklären können, aber es hat er natürlich, also wirklich sozusagen erst ganz am Ende des Prozesses diese Karte ausgespielt und er hatte natürlich da inhaltlich auch recht, das war nicht in Ordnung und da hatte ich schon zum Beispiel, das war so die Situation, wo ich dachte, oha, ne, das war jetzt auch wirklich ein dicker, fetter Rechtsfehler, hatte ich da nicht kommen sehen, weil ich wusste das ja gar nicht, ne, und das Gericht hat zum Glück dann noch irgendwie die Kurve gekriegt, aber das war eine wackelige Situation, also die Beweislage war dann einfach sehr wackelig. Bei uns war aber die Beweislage eigentlich sehr gut, weil wir ja zwischenzeitlich Kronzeugen vernommen hatten, also Insider, die jahrelang in der Bankenbranche gearbeitet, an verschiedenen Banken und die eigentlich unisono den Kern bestätigt haben. Und der war dann auch belegt, noch mit zusätzlichem Material wie E-Mails und wie Transaktionsdaten. Also die Aktienbewegung hatten wir auch nachvollzogen. Also das war eine sehr, sehr dichte Beweislage. Deswegen habe ich mir da eigentlich keine Sorgen drum gemacht, dass wir das beweisen konnten.
Wenn Sie die Kronzeugen nicht gehabt hätten? Das weiß man doch wahrscheinlich am Anfang nicht, ob man jemanden findet, der bereit ist, auszupacken.
Das ist richtig, das weiß man nicht. Also erstmal grundsätzlich führen ja viele Wege nach Rom. Man hat so direkte Beweise, dass einer gesteht. Auch das passiert ab und zu, ne? Dass Leute einfach dann einknicken und sagen, ja okay, ne? Ich mache jetzt hier kein Theater, so war es eben. Passiert ganz selten, aber ab und zu passiert es mal. Ja, oder man hat natürlich das Übliche. Man hat E-Mails und zum Beispiel diese Nachweise, wie sich die Aktien bewegt haben, dass man sagt, okay, es war so eine Konstellation, wie wir hier annehmen. Das schon, aber es wird natürlich viel plastischer dadurch und auch viel überzeugender, wenn man Menschen hat, die einem die faktischen Abläufe auch erklären, gerade in einem Bereich, wo man sich so wenig auskennt. Also in zum Beispiel Umsatzsteuerkarusselle, das ist sowas Ähnliches wie Cum-Ex. Cum-Ex sind die Aktienkreisgeschäfte, ne, bei denen sich vorher alle abgesprochen haben und wo der Profit nur dadurch entsteht, dass einer die Steuer nicht abführt und der andere sich trotzdem erstatten lässt. Das ist bei Umsatzsteuerkarussellen genau das Gleiche. Die haben sich alle abgesprochen, die Waren werden einmal im Kreis bewegt und der Schaden entsteht dadurch oder der Profit dadurch, dass man sich Umsatzsteuer erstatten lässt, die der Vordermann nicht abgeführt hat. Also sehr, sehr ähnlich. Die sind aber der Rechtsprechung schon viel länger bekannt und deswegen muss man da nicht mal so viel Vorarbeit leisten. Also man hat jetzt eine gewisse Vorstellung, weil man da schon 20 Jahre ermittelt in dem Bereich, auch die Richter kennen das, die Rechtsprechung kennt das. Das heißt, da muss man nicht mal so viel dafür tun, dass irgendwo dieses Grundmodell erklärt wird. Aber Cum-Ex war ja noch nicht vor den Gerichten. Und wie gesagt, es ist einem ja noch mal fremder, wenn es darum geht, wie eigentlich Aktienhandel tatsächlich an der Börse so funktioniert. Also wie haben die das gemacht? Wie haben die sich abgesprochen? Wie war da das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Akteuren? Das wäre wahrscheinlich, lange Rede, kurzer Sinn, wahrscheinlich auch anders zu beweisen gewesen. Aber es hätte wahrscheinlich länger gedauert, weil man eben aus diesen ganzen vielen Unterlagen sich erst ein Bild machen muss. Und so hatte man Personen, die das sehr anschaulich geschildert haben.
Nun ist Ihr Buch ja nicht nur eine True-Crime-Geschichte aus der Sicht einer Ermittlerin, sondern es geht Ihnen darum, grundsätzliche Missstände aufzuzeigen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann betrifft es einmal eine gewisse soziale Unwucht in unserem Rechtssystem insgesamt und zum anderen die Art und Weise, wie der Staat und die Ermittlungsbehörden im Umgang mit Wirtschaftskriminalität aufgestellt sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Sie haben es nämlich nicht immer nur mit Wirtschaftskriminellen zu tun gehabt, sondern Sie haben auch mal in einer Gnadenstelle gearbeitet. Was ist eine Gnadenstelle und mit welchen Menschen hat man es da zu tun?
Ja, das Gnadenrecht, das ist das, was man sich tatsächlich so drunter vorstellt, ne? Gnade vor Recht. Also wenn das Rechtsverfahren abgeschlossen ist, dann kann es aber trotzdem noch Gründe geben, die nennt man da Gnadengründe, zu sagen, also die eigentlich rechtmäßig verhängte Strafe ist in diesem Fall nicht angemessen, zum Beispiel, weil der Mensch todkrank ist, weil er schon alt ist. Oder manchmal geht es auch darum, die Strafe aufzuschieben, weil er jetzt vielleicht erst seine Frau todkrank ist und er sozusagen den noch in den Tod begleiten möchte. Also Sachen. Also das sind wirklich zum Beispiel real vorkommende Gnadengründe, ne? Oder eben, was in der Praxis eine ganz große Rolle spielt, ist, dass man es eben mit Süchtigen zu tun hat, die jetzt durch den Suchtdruck ja, kleinere Straftaten begehen, ne? Beschaffungskriminalität und Schwarzfahren, das sind so typische, also Diebstahl, ne? Von einer Rasierklinge und irgendwie einer Packung Zigaretten oder so, das ist so typischerweise was, was sie machen und eben Schwarzfahren auch, was ja auch ganz niederschwellig ist, aber ja, die Menschen sind natürlich oft in einer Situation, wo sie gar keinen Halt mehr haben und es ihnen ja fast egal ist, ne? Also sie haben Suchtdruck und ja, sitzen vielleicht auch in der Depression fest und es ist wirklich ein ziemliches Elend, was einem da begegnet. Und das wissen natürlich auch die Gerichte, sodass sie eben häufig sehr großzügig immer Bewährungsstrafen verhängen, aber irgendwann lässt sich das auch nicht mehr rechtfertigen und dann passiert wieder irgend so ein kleines Delikt und dann ist das wie so eine ein Dominostein, ne? Wenn die jetzt 5, 6, 7 Verfahren sich immer mit einer Bewährungsstrafe rausretten konnten und dann der letzte wird wieder Bewährung widerrufen, dann wird keine Bewährung mehr verhängt, dann müssen auch rückblickend alle anderen Bewährungen widerrufen werden. Und das ist dann kommt plötzlich, ich sage jetzt mal überspitzt, ne, wegen Schwarzwahn 5 Jahre Freiheitsstrafe raus. So, und das kann man immer noch mal versuchen, mit Therapien und so abzumildern. Also gibt es so alle möglichen Möglichkeiten, dass man noch mal eine Therapie macht, um noch mal Aufschub zu bekommen. Und ja, das ist aber schwierig, weil oft keine Therapieplätze da sind oder weil die natürlich auch gar keinen Halt haben. Also sie machen zwar eine Therapie, aber sie haben gar keine Familienverhältnisse oder keinen Freundeskreis außerhalb ihrer auch im Suchtmilieu, ne, sich befindenden Freunde. Und dann ist oft geschildert worden, dass wenn sie allein nur mit der Bahn fahren, dann halt am Bahnhof vorbeigehen müssen, da sitzen dann halt ihre alten Kumpels und wie oft es dann passiert, dass man angesprochen wird und dann zack, ne, hängt man wieder drin im Sumpf. Also mit solchen Fällen hat man es da sehr viel zu tun und man kann dann eben gnadenweise, wenn es in dieser beschriebenen Situation kommt, dass plötzlich jetzt irgendwie eine irre Haftstrafe da rauskäme, dann kann man nochmal versuchen zum Beispiel mit Therapien zu arbeiten und hat auch die Freiheiten, die Menschen längere Zeit dabei zu begleiten. Also ich habe mich da ja so gefühlt wie ein Sozialarbeiter und weniger wie ein Jurist, weil es einfach darum ging, ob man die Menschen wieder in die Spur kriegt. Und das fand ich tatsächlich sehr tragisch. Also das ist eigentlich nichts, was jetzt, geht nicht nur mir so, natürlich gibt es auch anderen, also auch den Richtern geht es so, man sieht eigentlich, das ist jetzt kein, das, die Motive sind andere, ne, als zum Beispiel bei Wirtschaftskriminellen, sondern das ist einfach ein totales Elend, aus dem die Menschen versuchen rauszukommen, aber es oft einfach auch nicht schaffen. Also da habe ich auch tragische Geschichten mitgekriegt. Ich hatte mal einen, an den ich mich noch erinnere, der ist erst in Oberstufe des Gymnasiums zu Drogen gekommen, dann aber sofort zu ganz harten. Er war sofort bei Heroin und ist völlig abgerutscht. Ist dann auch in so einer Situation gewesen, wo eben viele Strafen offen waren und so und dann diese Dominokette wieder anfing zu fallen und in der Phase war er da und hatte eigentlich auch schon wieder so ein bisschen die Kurve gekriegt. Also hatte eigentlich in der letzten Zeit dann auch eine Frau kennengelernt, hatte jetzt eine Tochter und war sehr reflektiert und konnte das auch genau beschreiben, woran das bei ihm liegt, weil er eben auch furchtbare Familienverhältnisse hatte und wollte jetzt unbedingt für seine Tochter ein richtiger Vater sein. Er wollte mit aller Kraft versucht, nicht wieder abzurutschen. Und das ging so ein halbes Jahr gut und dann ist es ihm, ist er wieder abgerutscht. Und das war sehr, sehr tragisch, fand ich, weil da konnte man nicht anders. Man musste dann diese Strafe sozusagen verhängen. Das heißt, der Job war weg, die Frau war weg, ne? Das Kind, ja, ich weiß nicht, wie es hinterher weiterging, aber das ist keine Freude, sozusagen dann eine Strafe zu verhängen, ne? Mhm. Sondern man sieht ja einfach, dass es menschliches Elend ist. Und ja, der totale Kontrast dazu, und das habe ich direkt im Anschluss gemacht, ist natürlich Wirtschaftskriminalität. Mhm. Weil das ja Täter sind, die eben gerade nicht so eine Broken-Home-Geschichte haben, sondern die ja total gut integriert sind im Leben, die eigentlich schon alles haben, was sie sich wünschen. Meistens ja auch ein sehr gutes Gehalt. Meistens eine Familie, die gut integriert ist, eine Tochter, die Geige spielt oder was auch immer. Ne? Also ein Leben, das eigentlich schön ist. Und die haben viele Perspektiven im Leben. Ne? Und ja, aus dem einen oder anderen Grund werden sie aber doch kriminell. Und wenn sie dann erwischt werden, dann reagieren sie halt völlig anders als zum Beispiel besagte Menschen aus dem Drogenmilieu, die meistens dann die Schultern hochgezogen haben, gesagt, scheiße, schon wieder haben sie mich erwischt, ne? Ich kriege ja auch nichts auf die Kette. Und ja, diese andere Klientel, die besorgt sich dann erstmal einen teuren Anwalt, ne? Möglichst noch einen, der auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit noch macht, ne? Und dann wird sich eben sehr empört darüber. Also eine Unverschämtheit, dass man überhaupt jetzt hier Ermittlungen erdulden muss, ne? Also geht es eher in die Richtung. Und deswegen finde ich das schon interessant, dass diese unterschiedlichen Ausgangssituationen bei den Tätern wirklich auch zu völlig unterschiedlichem Verhalten führen. Und das ist mir sehr stark bewusst gewesen, weil ich diese Kontraste so auch erlebt habe.
Sie fangen Ihr Buch wahrscheinlich sehr bewusst mit dem Satz an, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Und Sie schreiben, dass Ihr Buch die lange Antwort auf die Frage ist, warum das so ist. Könnten Sie aus dieser langen Antwort vielleicht so paar Elemente destillieren und sagen so, was wäre eine kurze Erklärung dafür?
Ja, also die kurze Erklärung ist, dass das an zwei Faktoren liegt, nämlich an der schwach aufgestellten Verwaltung, Behördenlandschaft in dem Bereich, also im Bereich von Wirtschaftskriminalität und Steuerprüfungen. Das ist nicht so, dass grundsätzlich Verwaltung schwach aufgestellt ist, aber in dem Bereich schon. Und auf der anderen Seite steht eben eine sehr gut ausgestattete Finanzbranche, über die haben wir ja gesprochen, was sie so für Methoden an den Start gibt und für Möglichkeiten hat. Und auf staatlicher Seite sieht das eben alles völlig anders aus. Also gerade da in diesem Bereich sind im operativen Bereich von Behörden, also da, wo die Arbeit gemacht wird, sind zu wenig Personen. Also da ist einfach extremer Personalmangel. Liegt auch ein bisschen daran, dass man zum Beispiel als Jurist und auch als Polizeibeamter übrigens nicht auf Wirtschaftskriminalität vorbereitet wird. Das heißt, man lehrt das einfach nicht. Mhm. Und wenn man dann, so wie ich, plötzlich im Job dahingeschoben wird, und das geht Polizeibeamten manchmal ja auch so, weil diese Stellen einfach besetzt werden müssen, dann muss man sich das sozusagen erst on the job aneignen. Und dafür kriegt man jetzt keine müde Mark mehr. Es ist auch nicht so, dass man dann bessere Karrierechancen hat oder so, ne? Sondern das ist dann einfach so. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass die Bewerber einem nicht gerade die Bude einrennen, wenn es solche Stellen zu besetzen gibt. Ne? Mir ging das ja auch ähnlich. Ne? Das ist so ein bisschen, erklärt es auch, warum da eben besonders stark ausgeprägt ist, dass man da so wenig Mitarbeiter findet, die in diesem Bereich tätig sind. So, und dann das nächste Problem ist, man muss sich eben Fachexpertise aufbauen erst. Und das kann längere Zeit dauern. Ne? Also wie gesagt, man macht das jetzt sozusagen nebenher. Oft sind auch gar keine Schulungen so schnell verfügbar. Man muss sich selber Bücher kaufen. Also ich musste mir zum Beispiel selber Bücher kaufen, weil ich gar keine Schulung gekriegt habe. Das macht man alles nebenbei. Ne? Und jetzt gerade beim Cum-Ex ist es völlig absurd gewesen, weil es eine völlig fremde Welt ist. Also so, wie die sich da unterhalten haben, die Börsenhändler, das war ja wie Chinesisch. Also das musste man lernen, quasi wie Vokabeln, weil die haben sich immer so Kürzel hin und her geworfen. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann konnte man ja keine E-Mail verstehen. Mhm. Oder man musste zum Beispiel auch verstehen, wie haben die denn diese Börsensysteme ausgetrickst? Also wie, wenn die jetzt darüber sprachen, wie sie das gemacht haben technisch, dann musste man natürlich erstmal wissen, wie die technischen Systeme funktionierten, um dann die Tricks zu verstehen. Also will sagen, das dauert eine ganze Weile. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die meisten Behörden auf ein Rotationsprinzip setzen. Das heißt, die tauschen ihre Belegschaft relativ schnell auf. So, das macht für manche Bereiche macht das Sinn, weil ein ausgebildeter Staatsanwalt kann natürlich genauso Drogenhandel machen wie Mord und Totschlag oder Diebstahl oder so. Das hat er alles gelernt. Da kann er hin und her geschoben werden. Macht ist gar nicht problematisch, ne? Aber da, wo man eben so langwierig sich erst das Fachwissen aneignen muss, da ist das super problematisch. Denn wenn man da zu früh ausgetauscht wird, dann kommt man ja also dann hat man ja nur Mitarbeiter, die sozusagen gar nicht handlungsfähig sind und die gleichzeitig auf der anderen Seite mit einer hochspezialisierten Anwaltskanzlei es zu tun haben. Also da wird es die Waffenungleichheit ja wirklich enorm. Also das ist ein Riesenproblem und bei uns war es tatsächlich so, dass manche Fahnder gerne, also Steuerfahnder gerne länger in diesem Verfahren arbeiten wollten, aber dieses Rotationsprinzip, das war dann so zwingend, dass sie tatsächlich teilweise in Kauf genommen haben, dass sie schlechter benotet wurden, weil sie die Stelle nicht gewechselt hatten. Und das ist natürlich schon ein bisschen frustrierend. Und was auch sehr frustrierend ist, dass sich Behörden überhaupt nicht miteinander austauschen. Das ist eigentlich verrückt, ne? Würde man von außen gar nicht denken. Warum sprechen die nicht miteinander? Ja, das ist aber so eine Kultur in Behörden, dass man das nicht macht. Mir ist das selber schon ganz früh auch vermittelt worden. Da bin ich mal auf die Idee gekommen, als Staatsanwältin in Köln noch einfach mal bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anzurufen, wie die das so machen. Naheliegender Gedanke, ne? Das hat aber dann zu Verwerfungen geführt. Also da haben mir meine Vorgesetzten direkt am Anfang schon sehr deutlich vermittelt, dass man das nicht macht. Man trägt Probleme nicht nach außen. Und das, deswegen ist das so eine Kultur. Ja, und das ist natürlich wiederum da besonders schädlich, wo man eben Fachexpertise braucht. Ne? Wenn wir jetzt aber keinen Austausch und kein Wissensmanagement in Deutschland haben, dann mag das mal an einer Stelle gelungen sein, dass irgendwo unten links in Deutschland sich eine Behörde oder Kollegen das Fachwissen angeeignet haben. Aber wenn die weg sind, wenn die rotieren oder wenn die in Pension gehen, ist das Wissen weg. Mhm. Und Restdeutschland hat da nichts von. Also großes Problem an der Stelle. Selbst wenn man das denn mal möchte, sich mit anderen austauschen, hat man das Problem, dass alle völlig unterschiedliche IT-Vorgaben haben. Also ich nenne das immer Datenschutzwirrwarr. Die haben alle Datenschutzbeauftragte, treffen völlig autark und völlig konträre Entscheidungen. Also ich hatte zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Ermittlungsteams in unterschiedlichen Bundesländern sitzen. Die hatten alle völlig unterschiedliche Vorgaben. Der eine musste E-Mails verschlüsseln, der andere durfte nicht verschlüsseln. Videokonferenzen, der eine durfte nur Skype machen, dem anderen war Skype verboten. Der dritte hatte gar kein Videokonferenzsystem. Also das war, also faktisch war es kaum möglich zusammenzuarbeiten. Und diese Probleme, die wir sozusagen innerhalb Deutschland haben mit der Zusammenarbeit, die haben wir halt auch nochmal, wenn es um Auslandsermittlungen geht. Und gerade Wirtschaftskriminalität ist im Wesentlichen Auslandskriminalität, also international organisierte Kriminalität, wo die Akteure im Ausland sitzen. Also das ist ein Bündel von strukturellen Problemen, strukturell deswegen, weil die gar nicht jetzt nur meine Behörde betreffen oder eine bestimmte Polizeibehörde, sondern das hat Justiz, Polizei und Finanzverwaltung haben alle diese Probleme und die wirken sich halt besonders schädlich in diesem Feld der Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung aus.
Ja, das fand ich an dem Buch auch sehr interessant zu sehen, dass wenn es um die Auseinandersetzung geht zwischen dem Staat und mächtigen wirtschaftlichen Akteuren, dass es da eben nicht nur eine Waffenungleichheit gibt, weil eben die Ressourcen ganz andere sind, sondern dass es eben auch massive strukturelle Probleme auf staatlicher Seite gibt. Also man bekommt bei Ihnen ja auch so ein bisschen, Sie haben Strukturen benannt, es gibt institutionelle Traditionen, es gibt aber auch Mentalitäten. Also Sie liefern eigentlich auch eine Milieustudie der Staatsanwaltschaften und der staatlichen Behörden, genauso wie Sie auch eine Milieustudie der Finanzwelt liefern. Und das fand ich tatsächlich sehr erhellend zu lesen, weil man manches als Außenstehender ja kaum glaubt. Also zum Beispiel auch dieses sehr Hierarchische in den Behörden. Also mir hat vor einiger Zeit mal jemand erzählt, der in einer staatlichen Behörde arbeitet, sei da nicht gerne gesehen, dass Angehörige des höheren Dienstes in der Kantine zusammen mit Angehörigen des gehobenen Dienstes Mittag essen. Also höherer Dienst, Leute mit einem Hochschulabschluss und gehobener Dienst, das sind ja meistens Leute, die an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung studiert haben. Und sie beschreiben es nicht ganz so, aber sie thematisieren eben auch dieses sehr hierarchische Moment innerhalb der Behörde, neben dem Silo-Denken, das quasi verschiedene Behörden auch nicht miteinander zusammenarbeiten.
Ja, das ist völlig aus der Zeit gefallen tatsächlich. Und das ist auch wirklich eine Kultur, hängt also tatsächlich weniger von einzelnen Personen ab. Ich mache natürlich trotzdem immer einen Unterschied, ne? Also ich habe das schon auch unterschiedlich erlebt, je nachdem, welche Vorgesetzten ich so hatte. Ich hatte mal unterstützende Vorgesetzte, mal weniger. Aber es bleibt schon ein Muster und das ist eben dieses streng hierarchische, etwas aus der Zeit gefallene. Etwas aus der Zeit gefallene, weil da zum Beispiel immer noch solche Prinzipien gelten, wie man darf nicht von unten nach oben telefonieren. Mhm. Man darf nicht von unten nach oben sprechen. Mhm. So, und ich war ja am Ende meiner Laufbahn, kurz bevor ich ausgeschieden bin, war ich eigentlich schon relativ hoch in den Hierarchien. Ich war Hauptabteilungsleiterin, das heißt, ich hatte unter mir 4 Abteilungen und 36 Mitarbeiter. Und trotzdem ist mir ganz deutlich gesagt worden, dass ich mit bestimmten anderen Behörden nicht sprechen darf. Also sozusagen nicht mit dem Leiter des Landgerichts zum Beispiel, ne, weil das nicht meine Kragenweite ist. Weil Leiterin der Behörde war ich ja nicht. Ne? Deswegen durfte ich mit dem nicht telefonieren. Und wenn der jetzt fragte, wie viel Cum-Ex-Verfahren kommen denn jetzt eigentlich? Also wann sind die Anklagen fertig und so, ne, um sich eben organisatorisch darauf vorzubereiten. Das sind so typische Abfragen, die Gerichte machen. Die müssen wissen, ob wir zum Beispiel Haftsachen haben, die beschleunigt bearbeitet müssen und so. Das müssen die alles für ihre Personalplanung wissen. So, dann durfte ich das aber nie direkt sagen, sondern ich musste das dann meinem Chef sagen, wer dann die richtige Kragenweite hatte und der musste dann wiederum da anrufen. Das ist natürlich jetzt so eine kleine Geschichte, aber irgendwie so also ein bisschen verrückt, ne? Wo man denkt, also klar, ne, man muss natürlich in der Behörde irgendwo auch eine gewisse Kontrolle haben, was welche Informationen jetzt wohin gehen, ne, aber das ist schon ein bisschen albern. Und solcherlei Anekdoten gibt es viele, also diese Geschichte mit den Plätzen, die kenne ich auch. Ich sage jetzt nicht, welche Behörden das war, aber das gibt es auch innerhalb der Justiz und das gibt es auch woanders. Also das ist auch etwas, was sehr häufig ist. Ne, manchmal geht es sogar so weit, dass man zur Kantine die einen nehmen den einen Eingang und die anderen nehmen den anderen Eingang und so. Ne, und dann gibt es Sitzordnungen. Also da gibt es wirklich viele völlig aus der Zeit gefallene Rituale, die eigentlich auch gar keinen Sinn mehr haben. Und auch ich habe mich immer wirklich auch gewundert, dass das alles so hingenommen wird. Aber es hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass man einfach Lebenszeitverbeamtung hat. Das heißt, man kommt da ja auch nicht weg. Und man hat jetzt keine andere Chance, als sich zu arrangieren. Ne, wenn man da den Aufstand probt, dann wird einem ganz schnell verdeutlicht, dass man dann raus ist. Ne? Dann wird man auch isoliert von der Gruppe sozusagen. Also das sind schon nicht ungefährliche Kulturen, finde ich, weil ich es grundsätzlich gefährlich finde, wenn jegliche Innovation unterbunden wird, wenn jegliche Kritikfähigkeit den Bach runtergeht, ne, weil man sozusagen es sofort einordnet, als das gehört sich nicht. Das thematisiere ich auch im Buch, ne, dass sich alles Mögliche ja nicht gehört. Das ist dann nicht verboten, aber es gehört sich nicht, es ist gegen die Kultur. Und ich stelle mir manchmal so vor, wenn wir Kräfte aus nicht demokratischen Parteien mal an der Spitze eines Ministeriums hätten. Also was würde dann der Apparat tun? Ne? Würde er die Hierarchien wichtiger finden, dass alles immer so läuft wie immer? Oder würde man dann seine Kritikfähigkeit wiederfinden? Und ich bin da so ein bisschen, an der Stelle ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, dass sich das so festgesetzt hat und man das auch so verinnerlichen muss, wenn man sonst in solchen Systemen gar nicht aushält, dass ich da wenig Hoffnung habe, dass man in Situationen, wo es jetzt vielleicht mal drauf ankäme, wo es wirklich wichtig ist, dass man da auch wirklich standhaft bleibt. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen bei dieser Kultur.
Und solche Szenarien sind ja auch wesentlich wahrscheinlicher geworden, als wir uns das vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch gedacht hätten.
Absolut.
Wir sind da auf der Ebene der politischen Verantwortung angelangt, über die ich auch gerne sprechen würde. Sie schreiben an einer Stelle, dass sowohl Justiz als auch Finanzministerien eine merkwürdige Distanz zu ihren operativen Kräften waren. Was meinen Sie damit?
Also einmal rein hierarchisch gesehen, da sind wahnsinnig viele Hierarchiestufen dazwischen. Ich finde gerade, also ein ganz kleiner Seitenschwenk, gerade in Zeiten, wo wir so Schwierigkeiten haben mit dem Personal, ne, weil demografische Delle und so oben gehen mehr aus dem System raus, als unten reinkommen. Und überall liest man eben, dass zu wenig Personen im operativen Bereich sind. So an der Stelle, finde ich, könnte man überdenken, ob man sich heutzutage wirklich noch so viele Hierarchiestufen leisten möchte. Oder ob man nicht da zum Beispiel an der Stelle mal für Bürokratieabbau sorgt. Das ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil als ich Examen gemacht habe im 2000er, war das tatsächlich schon mal in der Diskussion in der politischen. Und da hat zum Beispiel Niedersachsen seine Mittelbehörden abgeschafft. Also oft sind ja in Flächenstaaten, gibt es ja diesen dreistufigen Aufbau. Ne? Unten gibt es eine Basisbehörde, wo auch schon nur der unterste Rang sozusagen operativ arbeitet. Darüber sind schon alles Lenken und Leiten. Und dann gibt es aber noch diese Ebene der Mittelbehörden, wo auch nochmal zig Hierarchiestufen sind. Und dann kommt erst das Ministerium. Und zum Beispiel in Niedersachsen sind die Mittelbehörden mal abgeschafft worden. Also das könnte man zum Beispiel überlegen, ob man das anders organisiert. Ne? Gerade heutzutage, jetzt habe ich die Frage vergessen. Also für politische Verantwortung, ne? Warum so viel Distanz ist von oben
genau,
nach unten.
Zu den operativen Kräften.
Genau, ja. Also sehr viel, sozusagen sehr viele Ebenen dazwischen, zwischen dem, was eigentlich Aufgabe der Behörde ist und was der Leiter ganz oben in der Nahrungskette, das ist dann nämlich der Fachminister, der leitet ja die Verwaltung, was wir manchmal auch vergessen. Ne? Dann hat man so den Eindruck, der ist irgendwie der Frühstücksdirektor. Also viele Politiker benutzen ja die Formulierung mein Haus. Ne? Ja. Und ich denke so, aber Moment, es ist aber gesetzlich festgehalten in den Länderverfassungen und auch im Bund, dass die Minister ihre Verwaltung, die sind Chefs der Verwaltung, sie haben Dienst, Fach- und Rechtsaufsicht und damit ein umfangreiches Weisungsrecht. Also umfangreich. Es geht nicht nur darum, dass die gucken müssen, ob die rechtmäßig arbeiten. Die können auch die Zweckmäßigkeit, oder sollen eigentlich auch die Zweckmäßigkeit überprüfen. Also setzen die eigentlich die richtigen Schwerpunkte. Ne? Und gerade da, nochmal Schlagwort, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Ne? Also wieso macht ihr eigentlich die vielen kleinen Fälle? Was ist mit den Großen da, wo wirklich die Schadensfälle sind? Das könnten Minister ändern und sagen, ich möchte, dass ihr andere Schwerpunkte setzt. Ne? Oder ich möchte überhaupt mal wissen, wie ihr euch organisiert. Oder andersrum, habt ihr eigentlich alles, damit ihr diese großen Fälle macht, braucht ihr was? So, das sind alles Dinge, die man beim Unternehmenschef jetzt mal voraussetzt, dass das irgendwie organisiert wird. Ne? Aber im politischen Bereich, wo diese Verantwortung eben die Fachminister trifft, da haben wir das alles so ein bisschen vergessen, inklusive der Fachminister, denn das findet selten statt. Und das ist wichtig, es ist mir wichtig zu betonen, wenn es darum geht, wohin eigentlich mit seiner Empörung darüber. Denn es ist oft ja eine große Empörung auch in der Bevölkerung, genau über diesen Zustand, ne? Weil es auch eine Alltagsbeobachtung ist. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, dass sozusagen der Staat sich oft mit den kleinen Fällen abarbeitet und dann irgendwie wie die Groß, zu denen kommt er dann irgendwie nicht mehr aus Gründen. Und ja, wohin eigentlich? Na, man weiß gar nicht so richtig, wo man sich wenden soll. Der Bund sagt ja immer, nö, das müssen die Länder machen. Die Länder sagen, ich bin ja nur eins von so und so vielen Bundesländern, warum ich eigentlich? Und deswegen ist es mir wichtig, ja, es gibt klare Adressaten, nämlich zum Beispiel die Länderminister. Ne, die, wenn da irgendwas in der Justiz nicht funktioniert, ne, dann ist der derjenige, der sich Fragen anhören sollte. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen ist es so, da liest man ja fast täglich, dass da die Staatsanwaltschaften massiv unterbesetzt sind, dass da zig Fälle liegen bleiben, ach zig, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen im Moment sind, aber es ist regelmäßig wird berichtet, also wie viele Verfahren da im Moment liegen bleiben. Nicht nur im Bereich von Wirtschaftskriminalität, auch ganz allgemein. Ne? Und da würde ich mir denken, ja, aber das ist ja jetzt kein Zustand, der entsteht. Eingemeißelt ist. Es gibt ja jemanden, der da sich darum kümmern muss, ne? Nämlich zum Beispiel der Justizminister. Wenn es in der Finanzverwaltung Missstände gibt, zum Beispiel, wenn man so eine Nachricht hört, es wird geschätzt, dass jedes Jahr 100 Milliarden uns durch die Lappen gehen durch Steuerhinterziehung insgesamt. Ne? Jedes Jahr 100 Milliarden, ein Fünftel des Staatshaushalts. Da würde ich doch denken, diese Frage muss man doch Lars Klingbeil stellen, ja. Den Finanzminister. Was ist sein Aufgabenbereich? Ne? Steuer eintreiben und Steuer wieder zurückholen ist sein Aufgabenbereich. Nicht er persönlich, aber er muss dafür sorgen, dass die Verwaltung das auf die Kette kriegt. Ne? Und natürlich dann auch in Zusammenspiel mit den Ländern, weil wir ganz schnell, Lindner hat dann immer sofort auf die Länder verwiesen. Ne? Aber es ist eben Bund und Land, die in der Verantwortung stehen. Und da würde ich auch mal ein bisschen Teamarbeit denken, es ist mal erforderlich. Aber wie gesagt, also es gibt klare Adressaten und das ist auch wichtig, finde ich, dass einem das bewusst ist. Weil wenn man sich zum Beispiel andere Länder anschaut, wie Frankreich oder auch Dänemark, da ist das Thema Cum-Ex viel klarer adressiert und hat dann eben dazu, weil die zentral organisiert sind und nicht föderalistisch. Und in Frankreich zum Beispiel hat die große Berichterstattung 2018 durch Korrektiv ist da erzählt worden oder berichtet worden, ganz Europa, dass die europäischen Staaten massiv von Cum-Ex betroffen sind, also wahnsinnige Schäden entstanden sind. Und dann hat sich, wie die Franzosen so sind, da Unmut formiert. Ne? Und dann hat die Nationalversammlung eben sofort beschlossen, okay, dann machen wir es gegen. Und dann gab es ganz klar eine Stelle, die was dagegen macht, nämlich die Regierung in Frankreich. Und die haben dann auch was gemacht. Die haben die zentrale Staatsanwaltschaft beauftragt, alle Banken zu durchsuchen, ne? Und das haben die dann auch gemacht. So, und bei uns, ne, versickert irgendwie oder diffundiert diese Verantwortung so in diesem ganzen Geflecht und übrig bleibt eine empörte Gesellschaft. Und das ist gefährlich, finde ich. Und deswegen finde ich es wichtig, nochmal zu betonen, eigentlich haben wir dafür Regeln und Abläufe, wie das bei uns funktioniert. Wir müssen uns alle nur wieder daran erinnern und einfach diese Fragen stellen und dann eben auch die zuständigen Fachminister ansprechen und sagen, so, was passiert denn da jetzt?
Es gibt in Ihrem Buch ein paar geschwärzte Stellen. Sie schreiben dazu, ich zitiere, einige Aspekte der geschilderten Ereignisse berühren das Dienstgeheimnis und wurden daher zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von Ermittlungen und internen Abläufen unkenntlich gemacht. Jetzt kann man sich ja fragen, Sie hätten die Stellen ja auch einfach weglassen können. Was hat Sie bewogen, stattdessen mit Schwärzungen zu arbeiten?
Ja, also ich bin in diese Pflicht gebunden. Ich finde aber, man sollte drüber nachdenken, ob man diese dienstliche Verschwiegenheitspflicht in der Form wirklich weiter aufrechterhalten will. Weil es ist ein Tool, der insgesamt dazu führt, dass die Verwaltung sich sehr abschottet. Also das eigentlich wenig, Sie sagten ja gerade, ne, diese Strukturen, die ich benannt habe, die sind eigentlich gar nicht bekannt in der Öffentlichkeit, weil Verwaltungsmitarbeiter eigentlich immer einen Maulkorb kriegen, dürfen über gar nichts reden. Das ist gar nicht unbedingt rechtlich in jedem Fall erforderlich, aber das ist eben auch eine Kultur, dass man sich nach außen sehr abschottet. Das nächste Problem ist zum Beispiel, dass auch das Informationsfreiheitsgesetz mit dem Presse eben an Verwaltung herantreten könnte oder auch in dem politischen Bereich, das ist ein ganz stumpfes Schwert. Wir haben hier eins der schwächsten in ganz Europa. Also da sind die Rechte am geringsten. Und gerade im Finanzbereich gibt es in vielen Bundesländern regelrechte Bereichsausnahmen. Darf man gar nicht nachfragen. Ne? Also sehr, sehr intransparent bei uns. Und kleine Anfragen und so werden ja auch regelmäßig ziemlich abgewatscht. Ne? Kaum ausführlich beantwortet. Also das ist so eine Kultur der Verwaltung, sich wahnsinnig abzuschotten, die ich auch gefährlich finde. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel auch eben dieses Dienstgeheimnis. Denn Stand jetzt, sagt die Rechtsprechung, darunter fällt sogar, wenn ich Kenntnis hätte von rechtswidrigen Vorgängen innerhalb der Verwaltung oder auch von Straftaten, dann dürfte ich das trotzdem nicht offenbaren, weil es ist vom Dienstgeheimnis, auch das illegale Geheimnis geschützt. Das ist alles noch nie so richtig vor die Gerichte getragen worden. Also sozusagen alles oder viel Rechtsmeinung in dem Bereich, ohne dass das ganz klar ist. Aber es ist natürlich auch nicht schön, das einmal am eigenen Leib durchzufechten, ne, wo genau die Grenze verläuft. Also Stand jetzt ist es jedenfalls so, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich eben über viele Dinge, die ich eigentlich erzählen wollen würde, nicht sprechen darf. Und das soll eben zum Ausdruck gebracht werden durch die geschwärzten Stellen. Da gibt es eine Erzählung, die ich für wichtig finde, auch im allgemeinen öffentlichen Interesse, wichtig für wichtig halte, aber die darf ich nicht erzählen.
Wenn ich jetzt mal versuche, die Lücken im Text mit meiner Fantasie zu füllen, dann würde ich auf die Idee kommen, dass möglicherweise Sie in Ihren Ermittlungen vielleicht behindert worden sind und dass vielleicht da politischer Einfluss hinterstand. Ich erwarte nicht, dass Sie dazu jetzt irgendwas sagen. Ich will Sie damit nicht aus der Reserve locken. Meine Frage ist auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, wenn die Politik Einfluss nehmen wollen würde auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, ganz grundsätzlich, welche Mittel und Wege gäbe es da? Gäbe es welche und welche sind das?
Ja, ganz grundsätzlich entweder kann das in Form von Weisungen passieren. Das liest man ab und zu ja auch in meiner Zeitung. Ne? Wenn es formelle Weisungen gibt, kann man sich da auch formell gegen wehren. Aber was viel praxisnäher ist, dass Erwartungshaltungen formuliert werden. Ne? Es wird erwartet, das. So, und jetzt kann man sich als Mitarbeiter einer Behörde überlegen, ob man der Erwartungshaltung entspricht oder nicht. Mhm. Ne? Und man kann sich eben vorstellen, was passiert, wenn man dann ein paar Mal der Erwartungshaltung nicht entspricht in hierarchisch organisierten Behörden, ne? Die keinerlei Kontrolle von außen unterliegen. Denn von außen kann halt in der Regel ja Journalisten nicht reingucken, die kommen da nicht weiter. Und selbst wenn es parlamentarische Anfragen gibt, ja, was können die machen außer Fragen? Und wenn die Fragen nicht beantwortet werden, ne, dann passiert da meistens auch wenig. Das heißt, eigentlich weiß dieses System schon, dass es ziemlich abgeschottet nach außen ist. Und das ist natürlich der Nährboden, auch ja, um Grenzen auszuloten. Ne? Also je nachdem, also einmal ist es ein Nährboden auch für Machtmissbrauch, ganz klar. Aber eben auch sind durchaus politische Erwägungen und damit eben politisch, das ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, ich sag mal sachfremde Erwägungen. Ne? Mhm. Also eine sachfremde Erwägung wäre zum Beispiel, wenn jetzt gar nicht, ich meine jetzt gar nicht den Justiz, Bereich, aber wenn zum Beispiel jetzt, das ist ja in Hamburg diskutiert worden, wenn es so eine Ansage gegeben hätte, also hier schont mal lieber die Privatbank, ne, den Inhaber kenne ich gut, ne, also lass dir mal von der Angel. So. Mhm. Das wäre natürlich eine sachwidrige Erwägung gewesen, ne, zu sagen, weil ich den gut kenne oder weiß ich nicht, weil der viel für Hamburg getan hat oder was auch immer für Gründen, kriegt er hier eine Sonderbehandlung. Das ist ja gesetzlich nicht erlaubt und das wäre deswegen nicht in Ordnung gewesen. Und es wird eben öffentlich oft viel darüber diskutiert, wie man das verhindern kann, solche Weisungen und dann wird gesagt, ja, das muss schriftlich sein oder so. Und das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, weil man einfach das ja auch über Bande spielen kann. Ne? Dann sagt man das alles mündlich und dann sagt es einem der direkte Vorgesetzte und nicht der Minister oder so. Also das sind alles Dinge, die ich in der Praxis durchaus beobachtet habe. Ich spreche jetzt gar nicht von meiner Behörde, sondern die habe ich auch an anderen Stellen beobachtet. Und ja, dann bleibt dem Mitarbeiter halt nur entweder den Aufstand zu proben und da ist er relativ alleine, weil Behörden auch keine richtige Personalvertretung haben. Also das ist nicht so wie jetzt Gewerkschaften. Ne? Die haben viel schwächere Rechte, eigentlich gar keine richtigen. Und deswegen hat man eigentlich wenig institutionelle Unterstützung, ne, wenn man sich da mit den Hierarchien anlegt. Also von daher finde ich, diese Intransparenz von Behörden ist insgesamt ein großes Problem. Man könnte es eben nur andersrum lösen, dass man sagt, okay, wenn das Ergebnis von Behördenarbeit Mist ist, also ich sage jetzt mal so, da werden jetzt plötzlich keine Steuergelder eingetrieben, obwohl das eigentlich rechtlich State of the Art wäre. Ne? So zum Beispiel ist ja die Hamburg-Debatte gelaufen, dass gesagt wurde, wie zum Dreiteufelsnamen konnte es sein, dass sie die Steuern nicht zurückgefordert haben. Und dann ist ja immer nach dieser Smoking-Gang gesucht worden, gab es jetzt so eine Ansage, gab es sie nicht, ja, was macht man denn da, wenn das mündlich gelaufen ist? Das findet man ja nicht. Ne? Aber man hätte das jetzt an der Stelle zum Anlass nehmen müssen, um zu sagen zu müssen, Moment mal, unten ist Mucks rausgekommen, da gibt es jetzt einen klaren Verantwortlichen, nämlich den Leiter der Verwaltung. In dem Fall war das damals Peter Tschentscher.
Ne? Der als Finanzsenator.
Also er war Finanzsenator und damit dafür zuständig. Und er hat das, ist davon auszugehen, dass er den Fall kannte. Er hat es ja auch zugegeben, dass er den Fall kannte. Das ist auch ganz normal, denn natürlich muss, damit eben Leitung auch ausgeübt werden kann, müssen informiert werden. Also große Fälle müssen immer berichtet werden nach oben. Das ist in allen Verwaltungen so. Ist, wissen ja absolut richtig. Ne? Aber auf der Grundlage sind dann eben auch die Leiter der Verwaltung, also die Fachminister, gefordert, im Zweifelsfall einzugreifen. Also im Zweifelsfall zu sagen, also warum fordert ja die Steuern nicht zurück, ne? So, also so könnte man eigentlich dem Problem mehr Herr werden, ne? Also wenn da jetzt meinetwegen, anstelle, dass man sozusagen nach solchen mündlichen Ansagen oder was auch immer sucht, die man im Zweifelsfall ja schlecht rekonstruieren kann, könnte man genauso gut drauf gucken und sagen, was kommt unten raus bei so einer Behörde? Und wenn da Mucks rauskommt, gibt es dann klare Verantwortung. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es Verantwortliche gibt. So ist es ja eine total bequeme Situation, ne? Also es könnten theoretisch solche Ansagen erfolgen, ne? Vielleicht sogar im vorauseilenden Gehorsam. Wir müssen ja noch nicht mal nur von ganz oben können. Wäre ja auch theoretisch möglich, dass so ein mittleres Management jemand denkt, naja, kommt vielleicht jetzt nicht so gut an und so eine Ansage macht, was auch immer, ne? Aber was eben wenig Beachtung findet, ist, was kommt unten raus bei Behörden? Das wird weder gemessen, ne, und auch wenig beachtet. Jetzt im Fall von Hamburg war das anders, weil das ja sehr breit diskutiert worden ist und auch zum Untersuchungsausschuss geführt hat. Deswegen ist da die Situation klar, dass das nicht zurückfordern der Steuern, ich sag mal rückblickend, wirklich suboptimal war. Und das müsste man eigentlich jetzt unter diesem Gesichtspunkt diskutieren, ne? Wie kann das sein, dass die Leitung der Verwaltung, also der Fachminister, in dem Fall der Senator, da nicht eingegriffen hat? Und es war ja auch nicht nur situatives Versagen, es ist ja mehrere Jahre hintereinander vorgekommen. Ja, also deswegen
vielleicht müssen wir es nochmal kurz erläutern. Also der Fall, auf den Sie anspielen und der im Buch auch eine große Rolle spielt, der hat sich in Hamburg zu der Zeit ereignet, als Olaf Scholz dort Bürgermeister war und Peter Tschentscher Finanzsenator. Da war es so, dass die Warburg Bank, die glaube ich die größte Privatbank Deutschlands ist oder war, auch eben im Cum-Ex-Geschäfte verwickelt war und eigentlich Steuern hätte zurückzahlen müssen. Und die Stadt Hamburg hat aber darauf verzichtet, diese Steuern zurückzufordern. Und es ist dann hinterher rausgekommen, dass in dem fraglichen Zeitraum einer der beiden Inhaber der Bank Termine bei Olaf Scholz hatte. Und dann hat es eben einen Untersuchungsausschuss gegeben, der klären sollte, inwieweit Scholz und oder sein Finanzsenator Tschentscher eben Einfluss auf die Arbeit der Hamburger Steuerbehörde genommen haben. Ganz genau.
Und es ist eben an der Stelle nach diesen internen Ansagen gesucht worden. Es ist immer danach, es versucht worden zu rekonstruieren, was ist denn in Gesprächen thematisiert worden, wer hat wem was gesagt. Und das ist wahrscheinlich schwierig zu rekonstruieren, weil auch meine Erfahrung in den Verwaltungen ist, dass heikle Dinge eher mal mündlich kommuniziert werden als schriftlich. Was aber eben völlig rausgefallen ist in der Diskussion, ist, dass man über die Verantwortung der Minister gesprochen hat. Für, sage ich jetzt mal, Murks. Mhm. Ne? Und ich will das auch gar nicht so verstanden haben, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Mitglieder oder die Mitarbeiter in der Hamburger Verwaltung schlecht gearbeitet haben. Die Basis, also die Betriebsprüfer, haben diese Fälle ja aufgegriffen und haben sich auch sehr dafür eingesetzt, dass die Steuern zurückgefordert wurden. Und auch Teile der anderen Verwaltung waren sehr dafür, also so sozusagen aus dem operativen Bereich heraus waren die sehr dafür. Und dann an irgendeiner Stelle, und das war jetzt Gegenstand des Untersuchungsausschusses, hat sich dann sozusagen die Meinung gedreht, ne? Und danach hat man gesucht, wie konnte das sein? Naja, aber jedenfalls eine Verantwortung dafür, dass das Ergebnis nicht gemacht worden ist, die ist nicht wirklich diskutiert worden und die ist schon wichtig, finde ich.
Wenn wir jetzt den Fall Hamburg nehmen und auch berücksichtigen, was Sie im Buch schreiben, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg, glaube ich, ein einziger Staatsanwalt zuständig ist für eine Flut von Cum-Ex-Fällen. Wenn man vielleicht, daran musste ich auch denken, noch den Fall der hessischen Steuerfahnder aus Ende der 90er Jahre nimmt, wo vier drei erfolgreiche Steuerfahnder, eine erfolgreiche Steuerfahnderin auf der Basis sehr zweifelhafter psychiatrischer Gutachten in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurden. Wenn man all diese Fälle zusammennimmt, drängt sich die Frage auf, ob die Politik eine laxe Durchsetzung von Steuergesetzen als Mittel der Standortpolitik nutzt oder sogar als Mittel der indirekten Wirtschaftsförderung?
Ja, das kann sein. Das, was man kann man wahrscheinlich im Einzelfall kaum rekonstruieren, weil man, das würde jetzt voraussetzen, dass eben auch eine Strategie zugrunde liegt. Es kann aber auch sein, dass es situativ war, dass also ähnlich wie man das jetzt in Hamburg beobachten konnte, es Gespräche gab, ne, zwischen, sag ich jetzt mal, Finanzbranche, muss ja nicht im strafrechtlichen Bereich sich abspielen, sondern dann geht es ja einfach im Wesentlichen normalerweise auch einfach um Interessenvertretung, dass man sagt, also wir müssen wettbewerbsfähig sein oder so, und wenn wir hier dauernd kontrolliert werden und so, dann macht uns das jetzt echt Sorge. Ne? Also man kann das natürlich auch so verpacken, dass das irgendwie einigermaßen legitim klingt. Und ja, also das scheint weit verbreitet zu sein, weil man jetzt zum Beispiel in Hessen lesen kann, dass dort ein sogenanntes Finanzmarktkabinett ins Leben gerufen wurde. Kabinett suggeriert ja eine politische Entscheidungsbefugnis, und in diesem Finanzmarktkabinett sitzen Politiker und Bankenvertreter. Und das ist jetzt ganz aktuell. Ne? Das ist im Moment dieses Gremium ins Leben gerufen. Und dann werden eben auch so markige Sätze gesagt, wie dass man eben auf die bewährte enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Banken setzt. Und mich hat jetzt nicht gewundert, dass ich in einen der Forderungen auch lesen konnte, dass das mit der Steuerkontrolle auch manchmal ein bisschen übertrieben wird, ne? Dass man sich da also für schnellere Steuererstattung und so weiter einsetzt. Mhm. Und ja, das finde ich ist ein Ausdruck von ja, offensichtlich ja sehr großer Nähe der Branche zu Politik. Ne? Das ist eben das, was man, wenn man jetzt sagt, am Lobbyregister sieht man, wie viel dafür Geld ausgegeben wird. Da hat es jetzt offensichtlich mal wieder Erfolg gehabt. Ne? Das ist natürlich für uns Steuerzahler misslich, wenn eben dafür nicht für alle die gleichen Regeln gelten. Denn dann sind ja die Ehrlichen die dumm. Ne? Das ist nämlich, also das gerät, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen aus dem Blick, wie das von außen wirkt. Mhm. Also das habe ich oft auch in etwas kleinerem Maßstab innerhalb von Behörden wahrgenommen, dass das Bewusstsein dafür, dass man ja von außen wahrgenommen wird, das ist oft einfach gar nicht da. Also man sieht dann nur so seinen Bereich und ist ja auch immer mit den gleichen Leuten umgeben, die einen ja immer in dem bestärken, was man so tut, und die Kultur ist auch so und so weiter und so fort. Und wie das aber von außen wirkt, also sozusagen aus der Vogelperspektive, und das ist ja mal ein verdammt wichtiger Faktor, wie Bürger ihren Staat erleben. Ne?
Absolut.
Das gerät oft, glaube ich, einfach komplett aus dem Blick. Liegt natürlich wiederum darum, ne, wenn man sich jetzt, das ist als menschlich, finde ich. Menschlich verständlich ist es schon, wenn man sich halt permanent nur mit einer Seite unterhält, dann bleibt einfach was hängen. Mhm. Ne? Und die andere Seite, also die Zivilgesellschaft, wir, Steuerzahler, wir müssen uns eben auch entsprechend organisieren und dafür sorgen, dass wir dagegenhalten, dass sozusagen Politiker auch mal ein anderes Argument präsentiert bekommen, ne? Oder eben auch diese Narrative, von denen ich ja sprach, die oft irreführend sind und manipulativ, dass die entkräftet werden. Weil sonst haben wir den Salat, ne? Dass sie eine Seite ununterbrochen funkt und dann bleibt eben, dann kommt hinter sowas bei raus.
Ich möchte nochmal auf die Entstehung des Buches zu sprechen kommen. Sie haben vorhin gesagt, die Juristensprache sei drollig. Es gibt auch Leute, die sagen, sie ist komplett unverständlich. Juristinnen und Juristen selber würden wahrscheinlich sagen, es ist eine Sprache, die die zum einen eine Fachsprache ist und die zum anderen um höchstmögliche Präzision bemüht ist. Wie war das denn für Sie, jetzt so ein Buch für ein breiteres Publikum zu schreiben, wo man ja viele Sachverhalte runterbrechen muss, wo man anschaulich sein muss, wo man auch nicht immer mit Fachbegriffen um sich werfen kann? Haben Sie da innerlich die ganze Zeit aufgejault, oder war es ein Gewöhnungsprozess, oder hat es Ihnen irgendwann sogar Spaß gemacht?
Also tatsächlich war das eine der größten Herausforderungen für mich. Und zwar gar nicht unbedingt die juristischen Begriffe zu übersetzen, das ist richtig. Also bei mir hat sich auch verinnerlicht, sehr präzise zu sein. Also mich stört das auch, wenn das nicht 100%ig passt, das Wort sozusagen, ne? Aber das ist noch nicht mal das Hauptproblem. Ich war einfach durch meine langjährige Behördentätigkeit, vor allen Dingen in Amtsdeutsch, sehr gedrillt. Also Behörden haben auch intern nochmal einen anderen, der hat gar nichts mit Jura zu tun, sondern das ist einfach so eine bestimmte Sprache, so Amtsdeutsch. Und die ist total verrückt. Also zeitweise wurde uns beigebracht, das nicht immer nach hinten zu setzen. Also Bedenken gegen das und das bestehen nicht. Und dann manchmal sind die Sätze viel länger und man denkt, man wartet 100 Jahre auf das nicht und das kommt da so ganz, das kommt erst vor dem Punkt. Also das ist mir so ein Beispiel, was mir einfällt, ne? Oder man hat so einen komischen Satz, also andere Satzbauten. Also da gibt es so einen ganz bestimmten Stil, den man innerhalb der Behörde erfüllen muss und darauf war ich zum Beispiel sehr gedrillt, also sehr sachlich zu schreiben und ja, viel Substantive zu benutzen und so, wenn man das innerhalb der Behörde macht und das ist natürlich nicht gerade eine lebendige Sprache. Mündlich fällt mir das gar nicht so schwer, also so Sachen auch mal im Umgangsdeutsch zu erklären, nicht mit juristischen Fachbegriffen. Aber ich habe mich schwer getan, das auf Papier zu bringen. Also ich hatte am Anfang ein großes Störgefühl, wenn ich quasi meine Sprechsprache schwarz auf weiß sah. Ja, weil ich ja vorher so drauf gedrillt war, dass das, was ich schwarz auf weiß sehe, so sehr formal ist. Daran musste ich mich tatsächlich gewöhnen und das tat mir auch irgendwie am Anfang ein bisschen weh. Aber gleichzeitig war mir natürlich total klar, dass das total erforderlich ist, um dieses Thema zugänglich zu machen und auch einfach unterhaltsam zu machen. Also kein Mensch möchte da irgendwelche juristischen Abhandlungen lesen. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich eine Co-Autorin mit an der Seite hatte, die das total gut konnte und die sich eigentlich auch super auf mich eingestellt hat. Also wir haben gerade am Anfang, was die Sprache betrifft, so ein bisschen am Regler gedreht. Ne? Sie hat sich erstmal angehört, wie ich so spreche. Und als ich das dann schwarz auf weiß gesehen habe, habe ich erstmal Schreck gekriegt und dachte, mein Gott, so spreche ich. Und da haben wir dann so einen Mittelweg gefunden, also in der Hoffnung, dass es immer noch lebendig ist, aber doch die Kriterien erfüllt, dass es einen sachlichen Ton hat oder eben auch die Begriffe präzise und die Sachverhalte präzise erklärt sind. Das war mir auch schon wichtig. Also das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich quasi so eine Sprache gefunden hatte, zusammen mit meiner Co-Autorin. Aber als das dann geschafft war, dann ging es eigentlich auch ganz gut von der Hand. Einfach auch, weil ich natürlich diese Geschichten an sich auch im Kopf hatte. Also das, was ich erzählen wollte, war mir schon klar. Die größte Hürde war einfach nur eine Form zu finden und eine Sprache. Und wie gesagt, dann war ich dann sehr froh, dass ich mit der Traudel Bünger da so eine tolle Co-Autorin gefunden habe. Und mir hat einfach die Zusammenarbeit sehr viel Spaß gemacht. Und ich war dann hinter selber überrascht, dass das eigentlich auch relativ schnell ging. Also ich, alle sagten immer, das hast du in ein paar Monaten geschrieben. Und ich hatte immer, auf Gottes Willen, ihr habt ja alle keine Ahnung, das wird ja 100 Jahre dauern. Und dann war ich eigentlich doch überrascht, dass das so fluppte. Und ja, vielleicht auch wegen der guten Zusammenarbeit zwischen uns beiden.
Traudel Bünger hat ja, ich glaube, sie hat mehrere Bücher geschrieben. Ich weiß nur, dass eines ihrer Bücher sehr, sehr viel gelobt worden ist in den Zeitungen. Wie muss man sich denn die konkrete Zusammenarbeit vorstellen? Hat ihre Co-Autorin mit ihnen Interviews geführt, die dann verschriftlicht wurden und dann haben sie das gekriegt und sind nochmal drüber gegangen oder wie ist das vor sich?
Ja, genau
gegangen?
So, ne? Also wir am Anfang erstmal haben wir über die Inhalte gesprochen. Wir mussten auch erst so ein bisschen überlegen, wie wir die Schwerpunkte setzen. Also welche, mir war wichtig, dass ich auch konkrete Situationen schilder, also ein bisschen Anekdoten reinschreibe, damit es einfach plastisch wird, damit das Problem, was ich natürlich abstrakt beschreiben kann, damit das verstanden wird, beispielhaft, indem ich beispielhaft so eine Situation schildere oder zum Beispiel eben diese Mief in Behörden auch mal zeige, ne? Sie sprachen da gerade vom Milieu, dass das deutlich wird, war als Erklärungsansatz dafür, warum das alles so starr ist und alles so bleibt und sich nicht verändert oder so. Also von daher haben wir erstmal im Grunde genommen ähnlich wie ein Interview drüber gesprochen und auch überlegt, was ich erzählen kann, was ich nicht erzählen kann und was sich vielleicht auch lohnt und dann haben wir das auch gemeinsam erstmal so strukturiert und dann haben wir angefangen, eben diese einzelnen Szenen runterzuschreiben, indem ich das erstmal so erzählt habe und sie hat daraus einen Text gemacht und dann habe ich den nochmal überarbeitet und dann haben wir auch nochmal an den Schwerpunkten gefeilt. Manches ging dann auch gar nicht, dass ich gesagt habe, nee, also das ist mir jetzt doch zu nah dran am Dienstgeheimnis. Ne? Das ist vielleicht ein schmaler Grat, ob ich das noch erzählen darf oder nicht. Deswegen habe ich das dann doch, haben wir doch manche Sachen dann doch nicht erzählt. Und insbesondere habe ich ja eine Passage drin, da habe ich mich sehr schwer mitgetan, als es um die Rekonstruktion der Abläufe um den Untersuchungsausschuss in Hamburg ging und was da so in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Da habe ich versucht, alle öffentlich zugänglichen Fakten einfach mal zusammenzusammeln und in die richtige Reihenfolge zu setzen, habe aber darauf verzichtet, das zu kommentieren, weil das ganz heikel gewesen wäre, ob das eben interner sind. Und da habe ich lange überlegt, ob ich das Kapitel drin lassen soll oder nicht, weil ich dachte, es ist vielleicht für manche auch zu schwer verständlich, dadurch, dass ich da auf Kommentierungen verzichtet habe. Aber da hat die Traudel Bünger mich so ein bisschen überredet, es doch drin zu lassen, weil sie auch so empört war darüber. Und deswegen haben wir es drin gelassen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass es mehr Diskussionen darum gibt, was ist das da irgendwie für ein Kapitel, so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, auch von den anderen. Aber das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so, ist gar nicht so an mich herangetragen worden. geworden. Also weder in den Rezensionen noch in den Kommentaren oder so. Also ich glaube, dieses, ja, vielleicht haben wir es manche auch einfach überblättert. Aber jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, dass hinterher in den meisten Rezensionen rauskam, dass das mit der Sprache einigermaßen gut geklappt hat. Weil das war für mich jetzt das größte Fragezeichen, ob das funktioniert.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen und ich finde auch, dass sie eben eine wirklich gute Dosis gefunden haben, diese Anekdoten einzubringen und das Ganze dadurch anschaulich zu machen, dass es eben nicht abstrakt bleibt. Und die Schilderung der Ermittlungen, ich habe das ja vorhin schon gesagt, die ist auch einfach wirklich spannend zu lesen. Sind Sie denn auf den Geschmack gekommen? Könnten Sie sich vorstellen, nochmal ein Buch für ein breiteres Publikum zu schreiben?
Ja, also ich glaube, das würde ich nicht ausschließen. Das würde ich nur machen, wenn ich auch wirklich der Meinung bin, dass ich was zu sagen habe. Also ich würde es nicht einfach nur machen, weil es der Verlag erwartet oder so, ne? Aber ich denke schon drüber nach. Und wenn ich nochmal eine Idee habe, wo ich denke, das lohnt sich, das mittels eines Buches zu vermitteln, das ist natürlich grundsätzlich immer eine prima Sache, auch einfach Themen an den Mann zu bringen, ne? Und dann könnte ich mir das schon vorstellen.
Ja, Themenvermittlung ist in gewisser Weise ein Stichwort. Ich habe eingangs erwähnt, Sie arbeiten jetzt bei der Bürgerbewegung Finanzwende, die maßgeblich ins Leben gerufen worden ist von Gerhard Schick, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen, war damals, soweit ich das verfolgt habe, ein über Parteigrenzen hinweg geachteter Finanzexperte. Mittlerweile gibt es noch einen prominenten Zugang, nämlich Kevin Kühnert, den ehemaligen SPD-Generalsekretär. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie mächtig die Finanzlobby ist und wie viel Geld die hat. Und die schafft es ja auch immer wieder, ehemalige Politikerinnen und Politiker für sich einzuspannen. Was macht Sie optimistisch, dass Sie mit der Bürgerbewegung Finanzwende da ein Gegengewicht schaffen können und auch Ihre Agenda, die ja eine Agenda ist, die ja mit der sich wahrscheinlich sehr viele Menschen identifizieren können, durchzusetzen?
Also mich mal optimistisch, dass viele Bürger und Bürgerinnen sich durchaus für diesen Themenbereich interessieren. Oft ist da so ein latenter Frust auch da, ne? Und deswegen nehmen viele auch das Angebot an, sozusagen diesen auch ins Handeln zu kommen, ne? Und zum Beispiel meine Petition zu unterschreiben, uns also zu unterstützen. Und das ist eigentlich ja unser Haupthebel, ne? Die Bürger und Bürgerinnen, also die Zivilgesellschaft, denn die sind natürlich noch viel mehr als die Finanzlobby. Und wenn es eben darum geht, ihre Interessen zu vertreten, dann haben wir natürlich potenziell ganz, ganz viele Unterstützer. Und das gilt es eben, die zu mobilisieren, ne? Und auch klarzumachen, also wir können nur was erreichen, wenn wir das eben zusammen machen, wenn wir das gemeinsam machen. Aber dann lässt sich auch was erreichen. Das habe ich jetzt zum Beispiel erlebt, weil eine der ersten Kampagnen, die ich bei Finanzwende gemacht habe, war gegen die Verkürzung von Aufbewahrungsfristen wichtiger Unterlagen. So, das ist ja so unsexy wie irgendwas, ne? Ja. Also wenn man denkt, so, boah, also Aufbewahrungsfristen. Ich weiß doch, dass wir tatsächlich auch bei Finanzwende interne Diskussionen hatten, ob das ein Thema für eine NGO ist. Ich habe immer gesagt, ja, aber das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Kumkum-Aufklärung, ne? Die ist nämlich noch ganz am Anfang, da haben wir erst ein schlappes 1% des geschätzten Schadens zurückgeholt, also fast gar nichts. So, wenn jetzt die Unterlagen weg sind, die Geschäftsunterlagen, was ja potenziell Beweismittel sind, dann können wir gar nichts mehr zurückholen. Dann können wir weder Steuerbescheide machen ohne Unterlagen, ohne Beweismittel, noch können wir Täter zur Verantwortung ziehen. Und das wäre ja teure 30 Milliarden, die uns da verloren gehen, ne, an geschätztem Schaden. Und das war eigentlich so der Punkt, wo es dann auch bei uns klar war, okay, ach so, das ist diese Auswirkung davon. Ne? Also das ist das, also so ein schnödes Gesetz oder so, ne, was erstmal ja gut klingt und als Bürokratieabbau geframed wurde, ne, das hat so eine brachiale Auswirkung und das hat dann auch bei uns intern überzeugt und ja tatsächlich auch unsere Unterstützer und wir hatten auch ruckzuck 300.000 Unterschriften an Petitionen und konnten dann eben auch in dem Fall das Ding mal zeigen, also hier sind doch eine ganze Menge Menschen, die möchten nicht auf ihre Steuergelder verzichten, ne? Die möchten, dass sich da was ändert und was ich sehr positiv fand, wir haben natürlich nicht nur diese Petition gemacht, wir haben ja auch sehr viel für überhaupt mal versucht, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, diesen Zusammenhang auch herzustellen und ein Bewusstsein für diese Problematik zu erreichen. Einmal in der Öffentlichkeit, aber auch bei Politikern. Ich war da gerade so am Anfang, dass ich angefangen habe, auch mit verschiedenen Politikern aus verschiedenen Parteien zu sprechen. Und original jeder, mit dem ich gesprochen habe, dem war das nicht klar. Dieser Zusammenhang war nicht klar. Ne? Das heißt, der Punkt Aufklärung, also Information, der ist schon wichtig. Und zwar überall, sowohl in der Bevölkerung, bei Journalisten als auch bei Politikern. Und das Zweite ist eben, dass man dann auch ins Handeln kommt, also auch sich sozusagen zusammenschließt. Ne? Wir machen dann oft Petitionen, mit denen wir eben zeigen, hier, das sind ganz viele Bürger und Bürgerinnen, die sich das wünschen. Und was ich sehr positiv fand, dass das ja tatsächlich auch geklappt hat und Lars Klingbeil auch gesagt hat, okay, ich habe das gehört, Also ich habe gehört, dass es da diese Bedenken gibt und er hat es ja offiziell auch gesagt, mir hat jetzt keiner im BMF versichern können, dass das nicht die Kumkum-Aufklärung konterkariert. Ne? Mhm. Und deswegen machen wir das wieder rückgängig. Und das ist ja jetzt tatsächlich auch so gemacht worden, jedenfalls für Kumkum-Akteure ist das wieder zurückgedreht worden. Und das zeigt eben, dass die Zivilgesellschaft auch eine Stimme hat, wenn sie sich dann organisiert und mobilisiert wird. Und das lässt mich sehr hoffnungsfroh sein, ne? Dass das eben immer mal wieder auch gelingen kann. Und das ist einfach ein gutes Zeichen für Demokratie, ne? Dass eben auch zwischen den Wahlen man seinen politischen Willen oder seine politische Forderungen formulieren kann und das sich dann auch umsetzt, ne? In politischen Willen.
Ich finde, der positive Grundton, den Sie jetzt zum Schluss unseres Gesprächs angeschlagen haben, der durchzieht auch das Buch. Ich finde, es ist ein Buch, das eben nicht nur spannend und anschaulich einen Kriminalfall von gesellschaftlicher Relevanz schildert, sondern Sie haben auch jede Menge konkrete Lösungsvorschläge für die Probleme, die Sie anreißen in dem Buch. Und vor allen Dingen war für mich so die Grundbotschaft, lasst euch nicht den Schneid abkaufen. Lasst
Absolut.
Euch nicht ins Boxhorn jagen.
Absolut, ne? Also lasst euch nicht verunsichern. Es ist total wichtig, dass wir auch mal den Hintern hochkriegen und uns auch mal mit Themen beschäftigen, die uns fremd sind. Und da fasse ich mir an die eigene Nase. Also ich hätte mich freiwillig früher nicht damit beschäftigt und das wäre ein großer Fehler gewesen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz einfach wichtig, dass man sich auch selbstbewusst genug fühlt, sich auch mal mit Themen zu beschäftigen, die einem fremd sind. Also wir zum Beispiel Finanzwende, es gibt ja noch andere NGOs, ne, die in diesem Bereich arbeiten, Netzwerk Steuergerechtigkeit oder Lobby Control. Die haben alle Newsletter, wo man sich einfach über diese Themen auch mal niederschwellig informieren muss. Man muss ja nicht gleich jeden Tag Handelsblatt lesen, aber so weiß man so ein bisschen, was passiert. Und wenn dann eben so Sachen dabei sind, wo man sagt, jetzt geht das hier voll gegen mein Interesse, dann kann man das ja auch gerne mal unterstützen.
Frau Breulker, ich habe Sie eingangs gefragt, ob Sie sich manchmal gedacht haben, es war ein Fehler, den Staatsdienst zu verlassen. Das wirft natürlich die Frage auf, warum Sie es überhaupt getan haben. Denn wie Sie selber schreiben, haben Sie immerhin auf die Hälfte Ihrer Altersbezüge verzichtet.
Ja, genau. Also über Teile der Geschichte darf ich nicht sprechen, die so interner betrifft, ne, weil es nicht öffentlich bekannt. Und deswegen bin ich dann noch immer der dienstlichen Verschwiegenheitspflicht unterworfen. Aber worüber ich sprechen kann, ist meine Motivation. Und ja, ich habe eben als Staatsanwältin gemerkt, was das für ein Riesenkraftakt ist, diese Fälle nach vorne zu treiben. Also das System ist da sozusagen gegen einen. Also die Strukturen sind gegen einen. Ne? Es passt überhaupt nicht rein. Es knarzt an allen Ecken und Enden, es ist wahnsinnig anstrengend und das war nicht nur für mich so, sondern eben auch für viele meiner Kollegen und ich sehe das auch in anderen Fällen, das ist jetzt nicht nur im Cum-Ex-Bereich so, sondern große Wirtschaftskriminalitätsfälle, die sind wahnsinnig schwierig und mühsam und zäh und und das liegt eben an besagten strukturellen Problematiken, die eben bei allen Behörden da sind und das muss ja nicht so sein, das ist ja eigentlich nicht in Zement gegossen, ne? Aber das konnte ich jetzt als Staatsanwältin nicht ändern, da ist man in einem System eingebunden, in der eingebunden, ist es auch nicht die Aufgabe, das System zu ändern. Ich war auch nicht in der Position, ich war nicht Justizminister oder so. Ne? Aber das kann ich jetzt in einer neuen Position. Da geht es mir eben darum, nicht mal nur Einzelfälle zu bearbeiten, was natürlich auch unbestritten eine wichtige Aufgabe ist, aber die eben auch viele Staatsanwälte und Ermittler ja auch noch weiterhin tun. Ne? Aber ich fand eben wichtig, dass thematisiert wird, dass die Strukturen einfach mangelhaft sind, ne, um effektiv Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Und ich halte es halt gleichzeitig für ein gesellschaftlich ganz wichtiges Thema, einfach wegen den monetären Folgen, ne, dass uns da so wahnsinnig viel Geld durch die Lappen geht, was wir ja gerade jetzt wirklich gut gebrauchen könnten, gerade für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und zweitens auch, ich halte es auch für ein großes Gerechtigkeitsproblem. Dieser Satz, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, hat eben auf so große Resonanz getroffen, weil offensichtlich viele Menschen das auch genau so erleben. In ihrem Alltag, nicht immer nur im strafrechtlichen Bereich, auch im anderen Bereich. Und ja, es gab zuletzt auch noch mal eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes, wie zufrieden sozusagen die Menschen mit dem Staat sind. Und da kam raus, dass 70% der Menschen, 70% der Befragten den Staat für überfordert halten. Mhm. Und das finde ich ein ganz großes Problem, ne? Wenn man das Gefühl hat, der Staat und auch der Rechtsstaat funktioniert an manchen Stellen nicht so richtig. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man grundsätzlich dachte, es funktioniert, sondern an manchen Stellen funktioniert es nicht richtig. Das kann sich aber zu einem Problem auswachsen, gerade in Zeiten wie heute, wo ja gerade radikale Kräfte darauf rumhacken, dass der Staat nicht funktioniert, ne, und den Staat insgesamt angreifen. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dieses Thema auch in die öffentliche Debatte einzubringen und auch auf diese Dimension hinzuweisen. Und natürlich möchte ich auch einfach, dass sich diese Strukturprobleme dieser 100 Jahre schon bestehen, ne, und die eigentlich auch einfach zu ändern wären, dass sich da mal was tut. Und das konnte ich eben als Staatsanwältin nicht. Das kann ich aber jetzt in meiner neuen Funktion, weil ich ja jetzt die Möglichkeit habe, eben diese Debatten anzustoßen, die Themen überhaupt mal in die Öffentlichkeit zu bringen und dann eben hopefully mit vielen Bürger und Bürgerinnen zusammen eben zu schaffen, dass wir dann auch Druck auf die politische Willensbildung ausüben. Also sprich, dann eben auch Fachminister dazu zu kriegen, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt wirklich was ändern.
Könnten Sie sich vorstellen, selber in die Politik zu gehen?
Also ich finde, dass NGOs ja auch Teil des politischen Betriebs sind. Ne? Ja. Also ich arbeite ja im Grunde genommen auch politisch, aber nicht mit einer parteipolitischen Agenda. Wir sind bei Finanzwende überparteilich organisiert und wir haben auch tatsächlich Unterstützer aus allen demokratischen Parteien. Also sowohl von CDU, ne, zu FDP und SPD und Grünen. Und das finde ich eigentlich auch total attraktiv, weil ich glaube, dass sozusagen die Gegner nicht die der anderen Partei sind an dieser Stelle, wo es um finanzpolitische Themen geht, sondern es ist ganz häufig wirklich die Finanzbranche, weil die profitgetrieben ist und nicht das öffentliche Interesse im Auge hat. Und wie gesagt, dann haben wir noch die Problematik, dass es also fachlich aufgeladene Themen sind und dass es deswegen ganz besonders wichtig ist, an dieser Stelle die Narrative, die von der anderen Seite kommen, eben auch zu zerlegen und Politikern die Möglichkeit geben, auch mal eine andere Argumentation zu hören. Ne? Also deswegen glaube ich, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es auch lohnende Arbeit ist. Und ja, deswegen finde ich gerade in diesem Bereich überparteiliche Arbeit wichtig, weil ansonsten würden wir es auch gar nicht schaffen, glaube ich. Ne? Also hier kommt eine Partei alleine, glaube ich, auch nicht gegen die Branche an, sondern da brauchen wir überparteiliche Bündnisse. Und deswegen finde ich das eine sehr sinnvolle Herangehensweise.
Meine Gäste stellen immer ein Sachbuch vor, das Ihnen selber besonders gut gefallen hat. Für welches Buch haben Sie sich entschieden?
Ja, also ich habe ja einmal in meinem Buch tatsächlich auch ein anderes Buch noch empfohlen, aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, das kann man dann nachlesen, ne? Das ist Still, Kraft der Introvertierten, aber jetzt habe ich mich für ein anderes entschieden und zwar von Martina Linatas, Unverdiente Ungleichheit. Mhm. Und da geht es um die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland, also nicht um Einkommensungleichheit, sondern Vermögensungleichheit und dass ja viel davon eben auch auf Erbschaften zurückzuführen ist, nicht auf eigene Leistungen und was das mit uns so als Gesellschaft macht, also was das für Risiken für den gesellschaftlichen Zusammenhang birgt. Und was ich total positiv an dem Buch finde, ist, dass sie es auch mit ihrer persönlichen Geschichte verknüpft. Das macht es einfach sehr lebendig und sehr anschaulich. Gleichzeitig aber eben auch sehr faktenbasiert argumentiert, also viele Studien und so weiter zitiert und deswegen auch in der Lage ist, die Narrative, die da von der Branche, ne, von der Lobby des großen Geldes, wie wir sie immer nennen, ne, also die gerne ihre Privilegien behalten wollen, die bringen da auch, ähnlich wie dass ich das auch bei Cum-Ex erlebt habe, eben viele falsche Narrative so auf die Straße und das wird da eben alles zerfetzt, möchte ich mal sagen, ne, eben auf einer sehr sachlichen Ebene. Gleichzeitig ist es aber auch sehr unterhaltsam geschrieben, also das war auch etwas, was einem wie ich finde, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema sehr gut vermittelt und was sich auch gut wegliest, ohne dass man jetzt irgendwie Finanzmarktexperte sein muss oder so.
Ist im Rowohlt Verlag erschienen und stand, glaube ich, auch auf der Bestsellerliste.
Genau.
Frau Brauhilger, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.